Aha, heute wird's wild. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und wir haben niemand Geringeren zu Gast als Manfred Klimek. Was er so macht, was er noch machen wird, was er nicht gemacht hat, er erzählt es uns alles heute. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, abonniert unseren WhatsApp-Newsletter, dann seid ihr up to date. Aber jetzt schnallt euch an, es kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Hallihallo, Hallöle. Was geht ab? Was
heute
geht down?
Curly. Heute wird's arg.
Heute wird's arg?
Ja.
Muss mich anschneiden.
Aber richtig.
Scheiße.
Heute wirst du Geschichten hören, die hast du noch nie in deinem Leben gehört. Du wirst dir denken, dass die 80er richtig, richtig geil waren. Aber ich Falko immer gesagt hat.
Also nur denken oder
war es? Es ist halt eigentlich eine Falko-Folge, so ein bisschen, glaube ich. Ja.
Oh shit, okay.
Ja. Aber es ist ein Mensch, den ich viel zu verdanken habe, weil ohne dem jungen Mann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in Berlin.
Boah, das ist eine Ansage.
Der hat sich nach 1,5 Jahren, bis mir nicht so gefallen hat in Berlin zu der Zeit, wirklich, der hat mich irgendwie so ein bisschen umsorgt. Ne? Der hat geschaut auf mich und deswegen bin ich dann irgendwie geblieben. Und das werde ich ihm nicht vergessen.
Krass.
Im positiven Sinn natürlich.
Der hat dir ein bisschen österreichische Vibes gegeben und dich ein bisschen bestärkt, als du hier...
Ja, so irgendwie, der hat sich halt irgendwie geschert um mich und das fand ich irgendwie sehr, sehr nice. Es ist, wie soll ich sagen, ist ein Schizophren. Reden wir halt mit drei Leuten, reden wir nur mit einem oder mit zwei, man weiß es nicht. Es ist vor allem in vollster Lautstärke und in einem unglaublichen Tempo zugehen. Also okay. Alle, die zuhören, bitte, gell, das ist jetzt kein...
Also
kein Zeitraffer.
Kann das sein, dass wir heute nicht so viel reden in der Folge.
Nein, ich glaube nicht. Nein.
Okay, gut.
Also ich würde mal tippen, der Redeanteil bei uns wird unter 10% liegen.
Oha, okay.
Alle, die irgendwie im Weinbusiness jetzt dabei sind, wissen natürlich, ja gut, die Folge wird ja angeteasert damit, also weiß sowieso jeder, wer zu Gast ist halt. Aber, ja, ich freue mich.
Ja, ich bin gespannt und aufgeregt. Ne?
Star-Fotograf, Star-Journalist, Star-Star, Superstar, nein. Herzlich willkommen, Manfred Klimek.
Servus.
Haben wir da etwas Vorlauf? Haben wir auch etwas Vorlauf? Gibt es eine Klappe? Gibt es eine Klappe? Ich habe doch mal gewohnt am Nacht.
Was?
Ich habe gewohnt am Nacht, gerade wie es geöffnet hat. Mit Julia.
Ah?
Das wird ja auch nie, das wird auch nie enden, das mit Julia.
Das haben wir schon gedacht, ja. Lass ich mal auf Instagram. Ja.
Interessant wäre es schon, Julia.
Nächste Frage. Mit der Klimik, ja.
Julia, das ist Julia nicht. Julia war die Frau, die mit hier verzahrt hat in alle die Dinge, die ich nicht gekannt habe. LSD kannte ich da von Wien nicht, aber MDMA. Julia hat mich verzahrt in LSD, MDMA. Die Koksnummer hat mit Julia erst richtig angefangen. Ich habe da zwischen 30 Jahren nicht gekokst, gar nicht. In Wien das letzte Mal gekokst bei Falco, die Falco-Zeit. Da habe ich aufgehört zu koksen, wie aufgehört bei den...
Bist du schon mal,
ja,
oder?
Ja, normal.
Bist du auch immer?
Ja,
bist du schon mal, ja,
oder? Du musst doch die Vorläufe aufnehmen. Das ist ganz klar. Wir müssen gerade begrüßen. Ja, du kannst voran. Auf jeden Fall die Dingsbums, die das war so. In Wien habe ich geguckt mit der Falco, war beim Wiener und da war diese Falco-Partie, da hat immer gutes Koks mitgehabt. Ja. Im HWLK komischerweise. Und dann habe ich.
Eher langsam. Für Koks langsam, das HWLK, oder?
Ja, alles ist langsam. Generell ist es Koks viel langsamer als in Wien. Was in Wien, in Berlin, was in Wien Koks nimmst, ist die Hälfte langsamer. Auf jeden Fall die dann habe ich den U-Mode-Katalog, beim U-Mode-Katalog, den ich fotografiert habe, was damals prestigemäßig ganz toll war, habe ich in die Hasselbad reingeblutet. Ne? Währenddessen dort Dutzende Menschen standen, ne? Und das Fernsehen dabei war, ne? Das Fernsehen dabei war, habe ich die Hasselbad reingeblutet. Wie vorhin so, hätte man der Geiz auch geschissen?
Aber ist das so von oben? Das ist die Kamera, wo so von oben reinschaut.
Ja, ich kenne die. Mittelformat ist das,
oder? Blutsch ist das ganze Blut eingekrottet auf den Zucker. Und jeder hat gewusst, was und warum. Jeder hat es gewusst, ne? Und ich habe gedacht, oh ja, und da habe ich aufgehört damit. Tatsächlich nämlich, ne? Das war das, also unglaublich peinlich.
Wie lange? 24 Stunden?
30 Jahre habe ich aufgehört.
30 Jahre?
Mhm.
Krass.
26 Jahre. Na, 25 Jahre habe ich aufgehört. Und dann wieder angefangen für 7 Jahre, 8 Jahre. Und drei davon waren richtig heftig, also so, dass man sagen kann, dass die Gesundheit massivst bedroht war. Ja, also so, dass die, dass auch von ärztlicher Seite mehrmals angeraten wurde, und Sucht wirst du nicht so einfach los, auch wenn du das weißt im Kopf, dass du es loswerden kannst. Ja, weil ich habe alle mit welchen Drogen in meinem Leben probiert und bin sie immer losgeworden. Ich habe Heroin probiert, war 8 Wochen lang, 9 Wochen lang auf Heroin, war richtig, bin süchtig geworden und habe es in 3 Tagen beendet.
Hast du richtig die Spritzen reingetan? Mhm.
So schnell, wie man da süchtig macht.
Bei Heroin sofort. Crystal Meth wird sofort süchtig und Heroin wird sofort süchtig. Also du musst outstanding so sein, dass du nicht gleich süchtig wirst. Ich habe das alles probiert, weil ich es probieren wollte auch, ne? Und weil ich auch dadurch, dass ich nie auf Drogen richtig süchtig geworden bin, auch diese Idee hatte, nicht süchtig werden zu können.
Ja.
Weil der starke Wille, völlige Illusion, der starke Wille beseitigt das, ja, völliger Unsinn. Die zweite Koksphase hier in Berlin war so, was du das überall bekommen hast, natürlich auch, was in Wien nicht der Fall ist, ja, bist du natürlich sofort schnell drin in der Nummer und dann hat es überhaupt keinen Sinn mehr erfüllt. Also es war quasi, das Ganze war absolut sinnlos. Es hat nichts bewirkt, ja, es hat nur die Sucht danach, ne, aber es gab keine Wirkung mehr, ne. Ja, was war eh schon, was impotent, ist automatisch drauf, ja, also impotent, das Gegenteil, was impotent drauf, ja, quasi, du bist wach geblieben, aber ich konnte dann immer wieder einschlafen, ja, das war das Wichtige. Und irgendwann mal war es so verätzt alles, so verätzt, die Nase, alles hat wehgetan, dass ich da einen Zug, gezogen habe und habe mich sofort übergeben müssen und habe gewusst, okay, der Körper kann das nicht mehr ertragen. Dein Körper kann dich nicht mehr ertragen, ja? Und du stirbst, wenn du weitermachst. Also du merkst einfach, alles ist in Unruhe. Also du stirbst, wenn du weitermachst, stirbst. Und da sind ja alle Menschen gestorben. Dieser eine Fotograf da, der das Schluckkauf fotografiert hat, starb ja auch an der Sache. Also Herzinfarkt, Schlaganfall. Und vor allem der tolle Fotograf, der bei Tempo auch war, beim Süddeutschen Magazin, nicht bei Tempo, beim Süddeutschen Magazin vor allem wahnsinnig viel gemacht, beim Zeitmagazin, dessen Namen ich jetzt unglücklicherweise und dummerweise vergessen habe, der eine Star, Daniel Josefsson, ein Star hier, ein absolut großartiger Fotograf, ein Arschloch, aber ein absolut großartiger, ein Riesenarschloch, aber ein absolut großartiger Fotograf, einer der besten überhaupt, ja. Unfassbar. Und der hat einen Schlaganfall gehabt, ja, hat dann weiter fotografiert im Rollstuhl, ja, und beim zweiten Schlag hat er aufhören können und beim zweiten Schlaganfall ist er gestorben. Das heißt, dieses Ding, und das war...
Auch im Rollstuhl erkokst,
meinst du? Ja, das war ein erster Schlaganfall. Und das ist draußen so, wie der berühmte Autor, dessen Name ich es nennen will, den wir auch kennen, der österreichische, der gezogen hat ohne Unvorstellbarkeit.
Ja. Ah, der.
Ja, der. Und der, das, und das, und, warte mal, ja.
Genau, der Ring auf, ja. Komm.
Und das ist, und diese Mengen, die habe ich nie gekokst, aber trotzdem, dass ich weniger gekokst habe, diese Mengen nicht gekokst habe, war es trotzdem so, der Körper hat sich so dagegen gewehrt. Und irgendwann muss ich sagen, und das war mein Arzt, der Kamel Kopti in Wien, in der Privatklinik, extrem guter Arzt, ja. Und das ist so typisch katholisch und österreichisch, ja, diese Geschichte. Kamel kam zu mir, nachdem die Gallenblase herausgenommen wurde. Da kam der Kamel zu mir mit seinem Zettel und hat gesagt, friest du das mit Löffel Klimek bei dir in Berlin? Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich schon, ne? Und dann hat er gesagt, ich bin nicht der Moralapostel, ne? Ich bin nicht, das geht mir nichts an. Aber wenn du es leider machst, stirbst, ja? Und dann habe ich gedacht, okay, dann hat sich umgekehrt, kam zurück, wird gar so ist Österreich, katholisch Österreich, so ist Österreich. Ich habe da nicht deinen Krebs vor 3 Jahren operiert, ja? Ich bin nicht 6 Stunden gesessen und habe da dein Stimmband geputzt, dass du noch reden kannst. Das habe ich nicht gemacht, dass du die 4 Jahre später oder 3 Jahre später umbringst. Das ist es, was gesessen hat. Da hat er recht. Ne? Eine Missachtung seiner Arbeit. Ne? Und das ist Österreich. Ne? Der Deutsche wird sagen, ja, ist mir egal. Ne? Mein Staat. Richtig doch, du. Was das ist, wenn er sagt, da ist er da. Ja, heiliger Maria Gottes, bitte für uns Sünder. Danke.
Jetzt sind wir das auszahlen. Ne?
Genau. Und das war ein richtiger Satz. Ich habe dein Leben gerettet, du Arschloch, dass du jetzt hergehst und das Zeug nimmst und dich damit umbringst. Ja? Wenn du das willst, mach das bitte. Ja? Es geht nichts an. Ja? Vielleicht schon die Frage, willst du leben oder willst du sterben?
Aber wie ist das beim Wein trinken und beim Weinkosten?
Der Alkohol ist bei mir nie ein Problem gewesen. Und zwar, ich hab die Hälfte meines Gehirns ruiniert mit 21, wie schon beim Wiener war, oder glaub davor, der Wiener war damals ist ja die Illustrierte in Europa, wo man sein musste. In Wien
ist es?
Wiener. Kennst du gar nicht, ne?
Nee.
Kannst du dich noch an Tempo erinnern?
Nee.
Auch nicht?
Tempo.
Ja. Das kennst du gar nicht? Das war eine Legende.
War super, Tempo.
Das war eine Legende.
Das Magazin.
Das war super. Magst du, kann man, was Tempo kommt? Aus Tempo kommt Christian Kracht. Ja? Aus Tempo kommt Maxim Biller. Christian Kracht kennst du? Christian Gracht, Faserland, nie gelesen von Christian Gracht?
Nee.
Alter, ich meine, ich weiß nicht, bildungsferne live, ne? Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall.
Ja, okay, gut, ich kann jetzt auch unter Namen sagen, wie ihr nicht könnt, wenn ihr wollt.
Nein, aber, wieso ihr? Warum bin ich jetzt schon wieder mitschuld?
Ja, wo müssen wir es mal werfen? Kollektiv schuld?
Kollektiv.
Die Österreicher werden angeklagt. Auf jeden Fall war das so, dass der, wie komme ich jetzt auf den Dingsbums, auf jeden Fall, beim Wiener. Und da habe ich mit dem Christian Seidler, das war da ein Journalist, habe ich in einer mexikanischen Bar den Wetter gemacht, wer mehr doppelte Tequila aushält. Und ich habe dann seine letzten beiden, also Nummer 11 und 12, habe ich auch noch gesoffen, doppelte Tequila. Und dann bin ich im Taxi, ist so kam der Blackout, also und zwar radikal, ne? Schwarz, ne? Schwarz, außer Speim, schwarz, ne? Und dann lag ich daheim mit einer Alkoholvergiftung, hab die überwunden, fürchterliches, damals schon ganz gut verdient, lag in der Wohnung und hab das absolut überwunden, in Scham, ein unglaublicher Scham und hab das dann und hab die
also einfach nichts getrunken dann die ganze Zeit oder
danach gab es einen Riegel im Kopf, also quasi sozusagen, das quasi beim ersten leicht Schwindel sein, gut drauf sein, aber schon das Drehen sich leicht hat, ab, aus, nichts trinken, heimgehen, immer, okay, ja. Das ist, es stand automatisch an diesen Abend, ja, entstand das, weil das so fürchterlich war, diese Alkohol. Das war, also auch fürchterlicher als alles, ne? Das war fürchterlicher als jeder Koks-Zusammenbruch. Das allerfürchterlichste war diese Erfahrung, weil du, ich bin in ein Bett gelegen, hab unglaubliche Dinge in der Welt, ich war quasi krank, würde mich da sofort entfernen. Es war eine einzige Scham, eine Verkrüppelung aus Scham, lag in diesem Bett und habe mich geschämt dafür, dass ich das getan habe.
12 doppelte Tequila.
Bitte? 12 doppelte Tequila. Mit 21 oder 22, also quasi.
Krass.
Ja, ist zu viel. Und der Körper hat sich geschwitzt, jetzt ist gestunken.
Mein erster Rausch war der Killer-Rausch tatsächlich.
Ja, und kannst du den Killer heute noch trinken?
Nein, nie mehr.
Nie wieder. Nie mehr.
Auch jetzt kommen alle die ganzen Hipster mit Mescal, ja, und Killer, so super.
Ich kann es nicht mehr riechen. Ich muss gleich wohin kotzen, weil das riecht.
Richtig, ja. Vollkommen raus aus dem Game.
Und ich glaube, dass das schon auch quasi das zusammenbringt. Ich habe immer mal bei einem Fest allein ich 3,5 Flaschen, 4 Flaschen Bordeaux getrunken. Absoluter Top-Bordeaux, aber alleine. Nur 4 Flaschen waren meine. Da bin ich dann an der Mitte von der Straße heimgegangen in Wien. Aber am nächsten Morgen, weil man was gedreht hat, und da war ich überstoßen, da mitten, wie durch die Straße gefahren ist. Aber um 4 Uhr davor, und dann am nächsten Tag in der Früh war es geschissen, aber am nächsten Tag am Nachmittag ging es wieder. Ne? Also es war sozusagen überwindbar. Ne? Weiße Semmel gegessen, Semmel gekauft, gegessen, ja. Alles gut. Ja? Aber das kannst du mit der Killer nicht hinbekommen. Zum Alkoholrausch habe ich eine absolut eiserne, kann die Leute bestätigen, geh dann auf der Seite, vor es geht, mach noch Flasche auf, aufstehen, gehen. Ich weiß ganz genau, geht's nicht mehr aus.
Marc, also für alle, die jetzt zuhören, das ist keine Einleitung, die mit 1,5 oder 2,5-fache Geschwindigkeit aufgenommen wird. Nein, wir sind im Normaltempo. Unser Gast heute ist der Manfred Klimek. Und ja, vorstellen muss man die, glaube ich, nicht.
Ja, die Leute, die mich nicht kennen, muss man schon vorstellen. Also, sure. Soll ich es mal machen? Soll ich es mal machen? Oder
machst du das?
Ich bin gelernter Fotograf, habe das Gymnasium nicht abgeschlossen, habe kein Abi, habe nicht studiert und bin gelernter Fotograf, kam dann als Fotograf sehr früh und glücklicherweise in einer Zeit, wo das zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit war, in Wien, in den seltsam verkackten, verschlafenen, verbrunsten Wien, ja. Das wurde.
Wann war das
ungefähr? Das war 1982. Und das wurde, okay. 1983 sind wir zu mir gekommen. 83. 82 hat es begonnen. Ne? Es gab eine Jugendbewegung, es gab Falco, es gab geile Popmusik, es war auf einmal alles wahnsinnig hip. Und man muss sich vorstellen, da muss Wien so begreifen, das war damals, wie auch heute, ganz weit im Osten. Aber damals gab es den Kommunismus noch. Und du warst umzingelt, viel mehr als Berlin, warst du umzingelt von Osten. Du hast ein Land gehabt, aber überall drauf gefahren. Norden gefahren bist, in den Süden gefahren bist, in den Osten gefahren bist, bist du irgendwann an den Eisernen Vorhang gestoßen. Eiserner Vorhang heißt Stacheldraht, Wachtürme, Ende. Der einzige Weg weg aus Wien war der Flughafen oder der Westbahnhof. Quasi der Westbahnhof gegangen, da waren die Züge nach Zürich, nach München, Frankfurt, Hamburg gegangen. Und das war's. Also Zürich, München, Hamburg, noch ein bisschen darüber, den Benelux-Ding. Das war, oder der Südbahnhof nach Venedig und Rom. Und sonst bist du immer angestoßen an Wachtürme und Stacheldraht. Ja? Und das ist ein interessanter Punkt, weil du merkst es auch, da lernt man auch, das kenne ich viele Österreicher, du lernst dann, die Position, in einer Demokratie aufzuwachsen und umzingelt von Diktaturen, ändert das Verhalten der, der Menschen im Denken auch. Ne? Also quasi Linke, die in Wien gesagt haben, der Kommunismus ist so super, so toll, die waren verbrannt als hier. Ne? Weil ich gesagt, geh doch um, der geschissene Kommunismus da, fahr die 40 Kilometer und du hast gesagt, geh um, und dann schaut an, was sie dort haben. Ne?
Ja. Was hat es mit dir gemacht?
Ne?
Was hat es mit dir gemacht?
Ja, du warst ja immer, also der Aufbruch, der dann kam, ich war noch ohnmächtig in einer Art, weil ich war jung, ne? Und ich dachte, denkst du nicht viel? Und auf einmal war die Stadt ultra hip, Face hat darüber geschrieben, Face und Wiener waren die Partner, Face kennst du auch, das war eine ganz doppelte, das kennst du auf einmal?
Ja.
Face kennst du, wir waren das Partner, also Face, Arena, und Wiener, das war eine Kategorie, ne? Das war eine Idee. Okay. Und eine, also wir haben mehr verkauft als Face, ne? Im geschissenen Österreich. Und da war es hip. Und was beim Wiener war es einfach hip, weil alles hip. Erst irrsinnig hip war alles, ja? In Wien. Und dann war es dabei. Und beim Wiener im Fotograf. Und vom Wiener ging es dann rasch nach Deutschland. Der Stern hat mich dort abgeholt, 1986. Dann bin ich immer hin und her gebettelt zwischen Deutschland und Österreich. Hab in Berlin die erste Wohnung 1999 genommen. Ich war auch bei der Wende dabei quasi.
Und wie war das nicht aber ähnlich, Berlin und Wien so von der... Nein, von,
gar nicht.
Nicht?
Sind beides Kaiserstädte, also sowohl Berlin als Wien sind Kaiserstädte. Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen deutschen Städten. Das ist eine Residenzstadt. München auch, wenn du eine Königsresidenzstadt. Hannover ist auch noch eine Königsresidenzstadt, so wie ich weiß. Berlin und Wien sind Kaiserresidenzstädte. Hier hat man das alles weggebombt. Ne? In Wien steht das Zeug aber noch alles. Ne?
Ja.
Also hier steht das Stadtschloss weg, ist aufgebaut, wieder aufgebaut von grässlich. Ne?
Ja,
aber in Wien steht das alles noch. Also in Wien ist die Residenz noch, ist Habsburger noch präsent. Und hier ist ja Hohenzollern weggebombt worden. Ne? Und daraus entsteht ein Volk in den beiden Städten, das Politoid. Grounded ist, also sowohl Berlin als Wien, ich komme aus dieser politischen Schicht, aus den Zuwanderern des späten 19. Jahrhunderts, die diese Städte gebaut haben. Ne? Hier waren es viele Polen, das sind diese Endungen mit Y, Y, ne? Bosolski, Wacholski, die es hier gibt, diese Leute, die sind alles von aus Polen kommende Nachfahren, ne? Echte Berliner. Ja, ja. Und der Klimek mit K hinten dran, ist ein klassischer, böhmischer Name, eher mährisch als böhmisch. Ne? Auf die Novaks und die Jesse-Checks und so, die es in Wien hat, gibt, das sind aus Wien, die sogar, also von ethisch reinen Gebieten, also Österreich ist überhaupt nicht deutsch in der Ethne, gar nicht, ja? Also es gibt ein Gefasel, ne? Die Deutschen haben doch eine gewisse deutsche Ethne. Aber von diesem ethisch reiner Geschwätz der AfD jetzt, das kann sich zum Beispiel die FPÖ nicht leisten. Die FPÖ kann das Deutsch stümmeln. Ein wichtiger Unterschied zwischen AfD und FPÖ, jetzt mache ich meinen Lebenslauf kurz ab, das ist ein richtiger Unterschied zwischen AfD und FPÖ ist der, dass die FPÖ, wenn sie zum Deutsch stümmeln anfängt, dass die Leute sagen, geschissen. Was ist mit der Biffke?
Ja, verstehe.
Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich möchte eine deutsch-völkische Politik, da kannst du in Österreich greireimen. Da kannst du dir aussehen und nie wiederkommen. Ja? Und das ist der Vorteil an Österreich. Ja?
Greireim, Curly Schweinwörterbuch.
Nach der letzten Folge schon Nackerbatzi.
Und dann bin ich beim Stern, und dann war ich zweites Mal beim Stern, und dann war ich beim Zeitmagazin beim Stern fotografiert, hab Fotoredaktionen geleitet und hab dann zum Schreiben angefangen, über Wein, sehr früh, und das immer so nebenbei.
Wieso eigentlich?
Weil ich gern Wein getrunken habe, weil es mir sehr, sehr gut erschlossen hat. Und dann war von 1995 oder 96 bis 98 mit der Dorothea Moore, genannt Dolly Moore, zusammen, eine Weinmarketing-Agentur hat, eine sehr feministische Person, ja, herausfordernd, ja, toll, herausfordernd. Und die hat mir das Weintrinken quasi nochmal auf einem höheren Level erzählt.
Ja. Ja.
Und die hat Geld einstecken gehabt, sie auch. Und das war gute Sachen gesoffen. Ne? Und da entstand darüber, haben wir auch dieses, was entstand damals, ein wichtiger Punkt, damals entstand die Sache, dass ich entdeckt habe, Weinpolitik und Wein, das ganze Leben, das Winzerleben rundherum ist viel mehr noch als die verschissenen Weinkritiken. Ja, ja, dieser Klarett schmeckt ganz wunderbar, diese ganzen idiotischen verschissenen Weinkritiken, die es damals gab. Ja? Ich habe noch nicht daran gedacht, das zu reformieren. Aber es war dann so, dass ich mir schon gedacht habe, ich will den Dreck eigentlich gar nicht lesen, was die Leute über Wein schreiben. In meinem Land, in diesem Land hier, der Feinschmecker, was er geschaut hat, das war stinklangweilig. Weil es gibt so viel mehr zu erzählen. Ja? Die Bauernrevolutionen, die Weinbauernrevolutionen der 80er Jahre, nach dem Weinskandal, dieser Aufbruch der Jungen, der Leumer, Hirsch, Heinrich, das ist viel mehr Geschichten zu erzählen. Aber die Magazine haben keine Geschichten erzählt, sondern haben halt dieses standardmäßig Idioten, ich weiß jetzt ganz genau, das wird da polarisiert ohne Ende, Idioten über Wein schreiben lassen, ja? Die Idioten haben sich freiwillig auch in die Idiotie gefügt, diese idiotische Sprache weiterzuverfolgen, ja? Wenn ihr heute Edler Tropfen lese, das heißt damals quasi, dann kennt man Edler Tropfen. Dieser Edler Tropfen steht aber immer noch in der Zeit, versteht ihr, heute noch. Also in dieser Weinsprache, heute noch, 2024 schreiben Leute Edler Tropfen in der Zeit. Ja?
Aber hast du dann zum Fotografieren aufgehört?
Nein, die Fotografie war immer der große Geldbringer. Ne?
Geldbringer oder die Leidenschaft?
Also der wichtige Punkt ist quasi die Leidenschaft, das immer, ja, immer. Ich habe selten Jobs angenommen, die mich nicht interessiert haben, ab und zu schon, aber selten. Und das war immer wie Hobby, ne? Fotografieren war immer wie Hobby, ne? Und ich habe immer ganz tolle Jobs auch weiter gehabt. Ich habe total tolle Leute fotografiert. Ich habe Johnny Depp fotografiert, ich habe Matt Damon fotografiert, ich habe Woody Allen fotografiert. Ich war beim Stern, über sechs Jahre beim Stern. Ich habe dort wahnsinnig viele tolle und wichtige Leute bekommen. Und fotografiert heißt nicht bei einer Pressekonferenz hingehen und sagen, hallo, ich fotografiere mit, sondern fotografiert heißt, da ist ein Raum, da ist der Fotograf, Sie haben jetzt 20 Minuten, 30 Minuten mit dem Star. Ja, da ist Security, ja, da ist eine Pressetante, ja, aber Sie können jetzt machen, was Sie wollen, ja. Was Sie wollen, ja. Bei Woody Allen habe ich dann auch gemacht, was ich wollte, und dann redet mit mir kaputt bei Woody Allen, aber ein Ding, ne. Ja. Das ist schon eine Geschichte, ich war mit Woody Allen im Kritti, mit der Sven Michael, das war der Redakteur, und der Allen hat nicht, aufgehört, ein Pokerface zu machen. Also quasi ein Gesichtsausdruck. Absichtlich, weil er Arschloch ist, Woody Allen. Arschloch, sehr schön, ja. Und wir haben genommen, ist er wirklich, ist ein unsympathischer Mensch, ja. Total unsympathischer Mensch, ja.
Ich kenne ihn.
Ja, aber ich kenne ihn. Wenn er so ist, ist er unsympathisch, ja. Wir haben genommen und haben ausgezahlt, auf diese Anlegestationen. Das Farmgrid ist eine Anlegestation, von diesem Booten. Dessen Namen jetzt vergessen habe, diese normalen Verkehrsboote, ja, die Straßenbahn von Venedig. Und dann haben wir darauf ausgestört, hat immer gewartet, und die Monika, meine Assistentin, hat so einen Blitz in der Hand gehabt, und da kam das Agis Carfi, so heißt es, ja, und hat ihm den Schrank gebracht, ja, die Plattform, ja, die er nicht anlegt, das ist die Plattform, und da, und ich hab die Bilder gehabt, klick, der schwankte, und hat die Bilder gehabt, und da war, it's over. I got what I want. Da war es vorbei. Und die Präsidentin hat gesagt, das darf nicht so öffentlich werden. Go fuck yourself. aber das waren die Dinge. Und die so Termine gehabt. Und die waren natürlich fotografisch total wichtig auch. Und für das Werk auch jetzt. Ich bin jetzt 62 in dem Werk gesehen. Nachhinein ist da irrsinnig viel da. Hätte ich nicht bekommen, hätte ich sehr, sehr früh auf die populistische Porträtfotografie in Magazinen gesetzt. Ich hätte doch Avantgardist werden können, irgendein Spinner, und sagen können, ich fotografiere jetzt nur Mode zum Beispiel. Alle wollten Mode fotografieren, und sagen, geh weg mit Mode, ja. Das ich kann es auch, aber es interessiert mich nicht, ja. Alle sagen, ja, mach Mode, alle Fashion, Viper, Top Models, ja. Who cares, ne? Ich habe ja die Kritikplätze, ich bin den Krieg gefahren, den Balkankrieg. Das mehr interessiert. Der Wein aber, das will ich sagen, war immer so, ein Punkt im Nebenbei. Und dann kam die Zeit, mir gesagt, ob ich das nicht machen will, die Zeit, über Wein schreiben will. Ne? Und ich gesagt, ja, mache ich. Und habe dann in der Zeit...
Wann war das?
2000.
Wann bist du mit Wein... Ich habe dich irgendwann 2008 kennengelernt, da war ich bei Wein und Co. Und irgendwann war Klimek ein Riesenname. Ne?
Ich habe immer schon viel geschrieben über Wein in der österreichischen Sachen. Weißt du, immer so nebenbei bei österreichischen
Blatt. Alle Winzer haben die Buch, du hast irgendwann fotografiert. Ja, alle Winzer fotografiert, ja, die jeder kennt. So Klimek.
Weil ich auf das auch wirklich, weil die Winzerfotos, die ich gemacht habe, völlig andere Fotos waren. Auch die Kochfotos. Und da habe ich auch völlig viel reformiert, weil das war so, davor gab, war die Fotografie unfassbar langweilig.
Warte, jetzt nicht wieder abschweifen. Jetzt bleiben wir mal, wann war die...
Müsst du die Kontrolle wieder übernehmen im Podcast?
Ja, selbstverständlich. Das ist die schwierigste Aufgabe immer. Aber wir müssen jetzt am Punkt
durch.
Wann war Klimek Wein, wann ist das gestartet?
Naja, zum Weinschreiben angefangen, der Diva, das war, glaube ich, ja, das war der Diva, das war ein Frauenmagazin, und zwar schon 1994 oder 95, schon früh, ne? Ja, ich glaube, 1995. Aber da war es mal ein bisschen wurscht, aber trotzdem haben wir es ernsthaft gemacht. Ja? Der langweilt sich, geleckt. Da haben wir es ernsthaft gemacht, ja. Aber es war nicht, aber wie soll ich sagen?
Aber es war nicht wurscht, weil es ein Frauenmagazin war.
Nein, die war aus einem Modemagazin. Ah, okay, ich denke, das ist ja nicht in den Kategorien. Aber es war egal, ist dass die, was ich sagen ist, dass es damals so war, dass man das so nebenbei war halt, ne? Nebenbei. Und dann bin ich natürlich ich war Tester kurz für Gourmet, und durch den Christoph Wagner und durch die ganze reingezogen, durch das Wein dann immer näher gekommen. Dann kam die Dolly Moore eben, große Zeit, und danach war ich grounded in Wein, ne? Und da habe ich gedacht, die Zeit, ja, das ist ein großes Medium, ein interessantes Medium, ja, da kann man doch was machen, ne? Zeit online, und da, das war ein Ding, und dann kann man endlich mal das Ding, und dann gleich einmal angefangen, was sehr lustig war, am Anfang, ein erster Artikel war, kannst du noch heute googeln, 2008 oder 9, die 15 Weinfehler, die, oder die 6 Weinfehler, die es gibt, ja. zu kalt bei Weißwein, zu warm bei Rotwein. Ja? Mehr habe ich nicht gebraucht. Ja? Den Leserbrief da kam mal, dieser Mann kennt sich überhaupt nicht aus. Ein richtig guter Rotwein, den trinke ich bei 24 Grad oder so. Wie? Und dann gemerkt, die Leute wissen nichts. Ja? Ja. Ja? Die Leute wissen nichts und sind auch noch stur.
Unser ja? Erfolgspunkt vor.
Ja? Ja, sie wissen nichts. Sie sind stur, das ist lange her. Sie sind stur und beharren in ihrer Sturheit auf das, was ich genannt habe. Ha, ha, ha. dieser Autor weiß gar nichts über Wein. Ich trinke meinen Bardolino, auch sehr interessant, mindestens mit 24 Grad, dann entöffnet sich die Blume erst so. Ich denke mal, was für Schwachköpfe. Ja? Also, aber das ist, die sind alle tot inzwischen, weil sie damals schon alt waren. Aber es ist nicht wegbekommen. Und der wichtige Punkt, jetzt kommen wir zum geschichtlichen Break. Da war die Naturweinbewegung auch sehr wichtig, ja, die auf einmal da ja kam. Orange Wein, Naturwein kam zur selben Zeit auf. Ja.
Wann?
Ja. Das war wichtig, weil auf einmal anscheinend eine Reformbewegung, der ich gar nicht angehörte, weil ich war ein intensiver Gegner vom Naturwein 2010. Ja. Intensiver Gegner. Und auch bei Captain Cork, ja, und war ein intensiver Gegner. Ja.
Aber das war ja eigentlich dann so dein erster richtiger Weinanker. Ne?
Frisch geschrieben, es war völlig anderer Journalismus.
Aber das gibt's ja nicht mehr.
Und das war frisch. Ne? Das war frisch. Du warst der Captain, du hattest deine Mate.
Ja, Captain und Mate, ne, quasi. Es gab zwei Mate, der eine war der Felix Eschenauer und der andere der ja. Und die beiden waren sich nicht grün.
Piepst du jetzt auch bitte? Dein Menschen verliert kein Wort. Was trinken wir überhaupt?
Wir trinken Christmann Kaufmann. Wir trinken einen deutschen. Deutscher Riesling-Sekt, ja?
Ist kein Riesling-Sekt.
Ist kein Riesling-Sekt. Von was ist
das? Das ist Burgunder-Sekt, du.
Ist Burgunder, ne?
Ja.
Hans-Dieter,
das ist ein Burgunder.
Ja, Mensch, Alter, ne? Also ein deutscher Burgunder, Weißburgunder-Sekt, so, ne? Und von Mathieu Kaufmann, das ist der Kellermeister, und Mathieu Kaufmann war der Kellermeister, der Boulanger, Bollinger, quasi groß gemacht hat, ja? Der also quasi, was hat er dort gemacht? Er hat die Fasskultur dort quasi eingeführt und in die Moderne geleitet. Und der hat das, und dieser Mann ist nach Deutschland gegangen, weil die Böden hier interessiert haben. Ja, zuerst wie hieß es? Buhl, ne?
Genau, ja, genau. Also Buhl, oder da haben sie Richard Grosche gemacht.
Genau, und dann dorthin. Und das ist für mich einer mit der fünf besten deutschen Sekte, die ich kenne, weil. Und das ist, da widerspricht mir viele Leute, sogar Kaufmann widerspricht mir da. Wenn du einmal Champagner gemacht hast, ist alles Champagner. Du kannst das ja anders machen, ja? Verstehst du? Also quasi in der Idee der Leichtigkeit, der Frische, der Eleganz, ja? Das ist so wie eine Handschrift beim Fotografieren. Wenn du einmal 6x6 Porträts da und machst, dann kriegst du aber im Kleinbildfoto die 6x6 Porträts nicht aus dem Kopf, ja? Du fotografierst immer so, ja? Das glaube ich ist hier auch so. Kaufmann, glaube ich, bin sicher, hat man einmal wieder.
Obwohl die Herkunft schon drüber stehen müsste, eigentlich. Hm?
So. Ja, das ist eine wichtige Frage, wo wir bei einer wichtigen Frage sind. Generell, ist Handschrift oder Herkunft wichtiger? Wo wir jetzt bei einem
logischen wichtiger
Thema,
oder.
Was ist wichtiger? Handschrift oder Herkunft? Ne?
Ja, wichtiger wäre die Herkunft, aber meistens ist die Handschrift dominanter.
Aha. Bei wem?
Wie bei wem? Ja, generell.
Also, oh, ja, stopp. Ich bin so ein Journalist hier. Ja? Bei wem ist die Handschrift dominanter?
Naja, generell bei
Weinen. Nehmen wir einen Winzer, wo die Handschrift dominanter ist in der Herkunft. Sie haben 10 Sekunden. Tut mir leid, dieser Radiorekord ist für Sie.
Ich könnte jetzt Tausende wahrscheinlich nennen oder Hunderte. Aber es ist ja immer so, du kennst, das ist ja auch im Burgund,
das war
alle reden immer von Von Romanée oder von Chèvre Chambertin und so weiter. Am Ende des Tages schmeckst du einen Winzer. Die Handschrift, die Gärung ist immer dominanter.
Sag mal, Curly, die Dingsbus, diese von Danger, den von den Antilopen Gang, ja. Das ist die neue Nummer, da gibt es ja eine richtige Diskussion jetzt drüber, auf der Taz zum Beispiel und so, ne? Über diese, ja. Über dieses Lied, das ja den linken Antisemitismus thematisiert. Ja.
Aber welches meinst du jetzt genau? Das Kunst von der Kunstfreiheit gedeckt oder welches?
Nein, das neue, Oktober, 7. Oktober, das ist neu, das gibt es seit 2 Tagen.
Das kennst du gar nicht?
Okay, da gibt es eine riesige Diskussion drüber im Augenblick, da müssen wir gar nicht weiterreden, weil ohne das Lied, das du gehört hast, kann man da gar nicht weiterreden drüber. Ne?
Ja, dann.
Okay. Aber wir reden ja eigentlich von dir.
Ich wollte ein bisschen ablenken.
Und jetzt haben wir
einfach
mit Wein irgendwie geknallt und dann war Captain Cork und dann warst du irgendwie der wichtigste Weinjournalist für junge Leute.
In ich meine, der wichtigste Weinjournalist Deutschlands. Und zwar
sicher ja, ich würde sagen, jetzt im deutschsprachigen Raum. Ne?
Ja, ja.
Aber
ja.
Du kannst es auch nur auf Deutschland downgraden. Habe ich kein Problem.
Ja. Das war etwas umgehängt zu bekommen, was ich gar nicht wollte. Ne? Ich wollte jetzt das nicht, der wichtigste, aber durch diese Idee von
Kevin. Ja, aber ein bisschen geil war schon.
Ja, schon, ja, sicher. Ja, klar, ganz geil. Ne? Ja, ja. Also, wenn du in die Bowein reingehst und hofiert wirst wie ein Irrer, ne? 2013 war der Bowein. Dass man alle sagen, ja, geh mal, komm, sag, du denkst, du bist doch wieder raus, ne, aus der Nummer. Ne? Du denkst, du musst mit jedem saufen, ne? Sonst ist ja die Böse auf dich. Ne?
Aber hast du damals auch gesagt, du kannst besser verkosten mit der, oder war das einfach der Erfolg, weil du anders geschrieben hast als die anderen?
Das war die Schreibe und das war der Zugang natürlich. Der Zugang, der viel politischer war, der Zugang, der viel direkter war, der Zugang, der mehr auf den Menschen ausgerichtet war als auf den Wein. Ja, und immer im Winzer auch ein Teil des Terrains zu sehen. Wie lebt der Winzer? Wie schaut's bei einem Hof? Was schaut der sich für Filme an? Das ist für mich auch, welche Platten hört er oder welche Musik konsumiert er? Das ist für mich auch Teil des Terrains. Ja, für mich ist Teil des Terrains die Anlage beim Zillinger, nicht beim Johannes, sondern beim Herbert, die Anlage, die er hat, diese Phase One in Weiß, die er hat in diesem schönen Zimmer, die ist Teil des Terrains. Diese Anlage, ja, der Protoschmüller, das Ding ist drum und dran, das ist Teil des Gesamtterroir des Weinguts Zillinger. Ja, und natürlich stößt du mit solchen Äußerungen, provozierst du Menschen, die einfach sagen, das hat mit Wein nichts zu tun, woher ist der Spinner, was er schreibt, der hat da für einen Unsinn, so und so. Ja? Also quasi die ganzen alten Weinschreiber waren erbost, ne? Scheuermann zum Beispiel, Gott hab ihn selig, ne? Oder andere, die haben mich gehasst vom ersten Moment an. Also ein wichtiger Punkt, wenn du das machst, dass du sofort auf den richtigen Leuten, die du nicht mögen musst, auf Ablehnung stößt.
Aber wolltest du einfach so schreiben, wie es geschrieben hast?
Ich kann nur so schreiben,
wolltest du polarisieren?
Polarisieren schreibt, polarisieren ist zu wenig. In polarisieren muss auch drinstecken, etwas in polarisieren etwas bewirken zu wollen. Nur polarisieren geht schnell. Aber wenn es ein Weiterkommen gibt durchs Polarisieren, ein gesellschaftliches oder ein Weiterkommen im Diskurs durchs Polarisieren, dann ist das Polarisieren auch richtig. Wenn es nichts bringt, ist es Bullshit, ja? Also, du kannst das irgendwo hinschmieren. Aber aus Butterbrot. Aber das beim Captain Cork war so, dass da in den Texten ja wahnsinnig viel Essentielles drin gestanden ist. Über den Weinbau, die ganze Kontroverse über den Naturwein, ja? Wo geschrieben hat, das ist Müll. Und der Mali hat geschrieben, der Klima ist ein Trottel. Also, du musst in einem Medium auch widersprüchliche Leute schreiben lassen, die dir selber sagen, obwohl du der Chef bist, der kennt sich nicht aus. Und der Mali hat geschrieben, der kennt sich nicht aus, der Klima. Und er hatte recht. Und es ist so wichtig, dass es dann in der Form so drinnen steht, und der Eschenauer war der Konsul, ne? Der Counselor oder Konsul des Ganzen, ja, und alle anderen freien Schreiber, gute Leute dabei, ja. Es lebt, ein Medium lebt nur, und das haben die ganzen Weinmedien alle nicht begriffen, alle. Auch alle denken sich ja nicht begriffen, ein Weinmedium lebt am besten im inneren Diskurs, wie ein normales Nachrichtenmagazin auch, dass sich Leute eventuell quer nicht gegenüberstehen.
Wünschst du das heute, machst du mal eine Retour, dass du sagst Captain Cork, oder ist das
wie also?
Weil es ja damals nicht wirklich friedlich auseinandergegangen ist, beziehungsweise nicht friedlich geendet hat.
Dass du nicht sagst, zu meiner Seite,
das,
ne?
Das ist egal von welcher Seite. Aber es ist
das ist Ende. Nicht egal von welcher Seite. Es gibt eine aggressive Seite oder keine. Es ist wieder eine schöne redende Aggression.
Okay, es ist vorbei. Aber würdest du wünschen, dass es das noch geben würde?
Ja, ich baue gerade wieder sowas auf. Ne? Kann ich so wieder so sagen, es wird ein Tick größer. Ne? Es wird ein Tick größer, ne? Kann man so sagen. Ne? Und es gibt einen Boom drinnen. Ne? Also wenn es gelingt, ja? Heute würde ich sagen, es ist zu 70% realisiert. Es gibt dann noch eine Widerständigkeit von 30%, die man sagen muss, das muss ich anschauen, ob es das noch gab. Aber im Augenblick sieht es gut aus. Und das hat gesagt, ist die größere Nummer. Das mache ich eine Zeit lang, solange ich bin alt, solange ich das durchgeht, mache ich das. Und dann werde ich es bald mal auch an gute Leute übergeben. Ja, weil das ist mal wichtig. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wie ich Captain Cork begonnen habe, war ich 48, 47. Und ich bin jetzt 60. Und 62 und 47 ist ein deutlicher Unterschied. Ne? Ja, also quasi, du merkst das im Reden nicht, im Denken nicht, im Drum und Dran, im Denken beginnt's, ja, aber in der Schnelligkeit, im Reden und so merkst du es nicht, aber in der Schnelligkeit des Körpers und der Möglichkeit, sich das zu tun, zu sagen, ich stehe jetzt auf, zack, und ich mach das gleich und bin dann oben durch und so, vorbei, ja, mit 62, wer es auch noch merken, ist vorbei, ja, da muss man schon eine sehr spezielle Konstitution haben, ja, dass man das machen kann. Aber egal, ich baue ja wieder so etwas bauen, ja, warum? Weil ich glaube, das, was Captain Cock war oder was auch Schluck war, ich möchte Schluck nicht unerwähnt lassen, ja? Also das Magazin war, ja, das ist ein ich möchte unbedingt nicht unerwähnt lassen, Schluck, weil das ist eine extrem erfolgreiche Zusammenarbeit mit Julian Paul. Und das Magazin war extrem gut, ja, auch dank Julian Paul, ja, die mit mir früher tragen mussten, ja, die mussten mich ertragen, das ist nicht leicht, mich zu ertragen, ja, aber sie haben es nicht gerade gelassen, ertragen, und das hat aber viel ausgewirkt, ja, das war ein grandioses Ding, ja. Und das wird es auch nicht wieder, das wird's nicht wieder geben. Ne? Es wundert mich, dass die Weinzeitschriften so wenig von Schluck gelernt haben. Ne? Weil die Auflage von Schluck war verglichen richtig hoch. Ne?
Aber also, was war denn der Unterschied zwischen Captain Cork und Schluck?
Schluck war ein Magazin, ein gedrucktes Magazin, wo du natürlich viel, wo du mit den Fotos natürlich arbeiten kannst. Ich bin mit Fotostrecken jetzt zum Beispiel gemacht. Eine Geschichte gemacht mit Ernie Losen. Und wir haben Ernie Losen, der Witzer an der Mosel. Ernie Losen hat gesagt, wir interviewen Ernst Losen über den verschollenen Ernie Losen. Ja. Oder Ernie Losen, seit einem Jahr ist Ernie Losen verschollen, während wurde ein Ernst Losen, der ja mehr kennen muss. Und das Wichtige ist, in diesem Narrativ, das tut, es wurde ganz ernsthaft, weil er auf einmal über seine Kindheit und über seine Jugend in diesem Internat sprechen konnte bei den Dingern. Und er hat im Interview auf einmal erzählt, wie er dort geschlagen wurde, wie die ihn gefoltert haben in diesem katholischen Internat. Ja? Und er sprach frei, weil er über eine andere Person gesprochen hat. Ja? Und auf einmal wird dann Journalismus richtig wertvoll. Ich saß dort und das Tonband läuft und ich dachte, jetzt wird das wertvoll. Jetzt wird das einmal wertvoll, das Ganze. Ja?
Weil man es in einem anderen Kontext sieht, wie normalerweise.
Es wurde wertvoll. Es wurde auf einmal ein wertvoller Text, weil die Leute den Ernst Losen auf einmal völlig anders kennengelernt haben. Ja, als einen, der missbraucht wurde von katholischen Verbrechern, ja, in Trier. Ja? Ja? Und auf einmal ist die Person eine andere. Ja, im Bilderleute draußen. Voll. Und das hat er vorher nicht für erzählt, aber mir das für erzählt, weil er auf einmal eine andere Person war, die über eine andere Person redet. Das war mir nicht bewusst, dass das auslöst. Wenn ich eine andere Geschichte gemacht habe, da gab es das Boulevardheft. Also die Hefte haben so einen leichten Stern drüber gehabt. Das Boulevardheft. Und ich bin in Mosel gefahren und dann nicht in Mosel, sondern die Boulevard, die Reichen, die mit Bentley fahren, Dinge, also quasi die. Und das war geschrieben, wie Franz Josef Wagner, habe ich geschrieben, als Franz Josef Klimek, wie ich als Herausgeber habe, so einen Boulevardtext geschrieben. Also mit den klassischen Boulevard-Elementen drinnen. Ein Text, der mit Journalismus nichts zu tun hat, aber trotzdem super reingepasst hat, ja. Und dann habe ich Diskussionen über Naturwein und Nicht-Naturwein auch stattgefunden. Erst 2014, 2015 habe ich über Naturweine zu trinken begonnen. Den wir dann angebracht, heute ist es für mich kein Thema. Wir haben ja einen sehr guten Naturwein, aber übrigens hier.
Ja, Stichwort verschlafen.
Den Numan von Johannes Zillinger, Riesling 2020, oder?
Wollte ich schon.
Oh, das ist 20. Hat Shelly mir vorhin, habe ich gerade schon Shelly vorhin drüber geredet, tatsächlich.
2020, ja. Also auf jeden Fall, die, wenn sie Wachsdinger macht, gehört erschossen. Auf jeden Fall, die Dingsbums, die wo haben wir jetzt da?
Hat schon wieder vergessen.
Naturwein.
Ja. Naturwein, genau. Und über Naturwein die erste Erfahrung mit Naturwein, die machte meine Naturweinverkostung beim Billy im Mutz, glaube ich, schon noch damals, genau, im Alten. Und dann der Billy hat dann so Leute eingeladen. Und das Seltsame war, das müsst ihr wissen, das Seltsame war, dass die Naturweinleute alle, warte, wir haben es gelassen, die Naturweinleute alle, bitte, danke, Naturweinleute alle, die Naturweine vertreten haben, mit Enthusiasmus und auch mit gewalttätigen Sprachen Enthusiasmus, das waren Krawattentypen mit Dingen.
So Fundamentalisten, oder?
Ja, aber so seltsame. Und ich habe Cornelis getrunken und ich bin jetzt ausgespuckt. Ja, Cornelis hat sich total stark verbessert. Das ist für ein Dreck. Und ich habe angesehen, als wäre ich ein Verbrecher. Sie kennen sich bei Wein nicht aus, aber das ist kein Wein. Ja? Und der Billy hat mir so Seite genommen und gesagt, gib mir das in Fündingen recht, aber jetzt musst du wieder zurückkommen.
Aber ist das nicht so ein bisschen das Gleiche, wie du vorhin gemeint hast, dass du das mit, wie du über Wein schreibst, machst, halt einfach so ein bisschen extremer sein?
Ich bin ein Linkradikaler.
Aber so sind ja so Naturweinmenschen auch im Prinzip.
Die, ja, aber das
stehen
die nicht,
halt
das,
sehr ein. Ja,
das waren die aber nicht. Diese Verwechslung würde ich jetzt ausschließen. Diese Leute, die später kamen, wo die Winzer waren oder so, das waren diese Leute nicht, die waren erstaunlicherweise so Business-Heinis.
Ach so, verstehe.
Ja, okay. Das waren ja auf Seminaren, also beglückte Business-Heinis, die was entdeckt haben für sich, um besonders zu sein.
Ach so,
um
ja.
Um besonders zu okay. Ich habe mir natürlich, aber der englische Hemd da, teilweise, die ich auch anhatte, denke ich mal, was ist los mit denen?
Wir trinken so, keine Etiketten. Du hast ein Turini-Hemd dran, keine englischen.
Ich habe doch immer mit Turini-Hemden.
Ja, sorry.
Ich habe 30 davon, jetzt leben noch 26. Und ich bin auch schon 30 Jahre alt.
Weil ich habe so das Gefühl, so Naturwein Winzer, die so richtig dahinter stehen, die sind so richtig fundamental, wie du sagst, die sind so radikal. Das ist aber auch geil. Ja,
nicht viele, nicht viele. Es gibt sie schon, dass durch die Covid-Epidemie, durch die Naturweinszene, vor allem in Österreich, ein paar Leute rausdestilliert, die schon eine seltsame Ansicht auf der Welt haben. Also es gibt Leute in der Naturweinszene, in der Steiermark vor allem. Ja,
auch in Burgenland.
Aber Burgenland, aber vor allem stark, die heute Ansichten haben, wo ich sagen muss, das ist schwappt knapp am Rechtsradikalismus vorbei. Also wenn man da sagen muss, quasi Natur, Blut und Boden, der Rechtsradikalismus, ja, wo ich als linke Person, ich bin ein Linker, ja. Und das ein wichtiger Punkt zu sagen, ich bin ein Linker, ich schreibe bei der Welt am Sonntag heute, ja, also bei Axel Springer. Alles gut und alles vereinbar, ich bin aber ein Linker. Der einzige Linker, der bei Axel Springer scheint, bin ich wahrscheinlich. Der einzige echte Linker, aber es ist wurscht. Ja? Also würde mir nie dort irgendwas vorgehalten, deswegen. Ich schreibe auch nur über Wein. Und diese, mit diesen Leuten kann man quasi nicht mehr kommunizieren. Und ich kann die Leute gut, ich habe die Leute hab fotografiert teilweise.
Aber die haben sich auch weiterentwickelt.
Aber ins Geschissene, quasi, ne?
Wir reden über diese Leute. Ich finde, das ist besser geworden. Also gerade so mit der ganzen
Natur. Also der Erste, ich würde keinen Namen nennen, weil es jetzt
gerade... Sonst können wir nicht raus. Ist ja wurscht, können wir piepen nachher.
Ja, also der nächste Piep, ja, der Muster zum Beispiel, ne?
Ja.
Ja, der Sepp, genau. Ja. Ein sympathischer Typ, alles drum und dran, gar. Heute hat er Ansichten, wo man sagen muss, hey, ne? Oder Bloder Rosenberg, ja? Der ist noch viel radikaler. Der Daniel Ganser und sagt, der Mann, die Geschichte aus. Nein, das ist ein Idiot, der lügt. Dann sind die Leute an und sagen, den kannst du, musst nicht piepen.
Aber ist das ein Grund, dass du auch die Weine nicht mehr konsumierst?
Genau. Es geht einfach nicht. Ich kann, es ist leider Gottes, das ist gekannt, was andere
so gute trennen, Werk und Autor geht bei dir nicht.
Das geht in dem Fall tatsächlich nicht, auch aus einem ganz einfachen Grund, weil es andere gute Naturweine gibt. Was muss man jetzt sagen? Wenn der so brillante Naturweine kennt, dann würde er sagen, okay, es geht nicht anders, dann würde ich diese Weine.
Aber wie ist das generell so?
Aber du hast ja auch mal geschrieben, dass zum Beispiel Koscherie.
Gut, ist eine schlechter geworden auch jetzt. Ne? Also es hilft natürlich. Ne?
Nein, finde ich nicht.
Doch.
Die Qualität ist großartig.
Nein.
Muss ich deutlich widersprechen als Dieter.
Die Qualität ist absolut hervorragend. Nee, da hat sich total viel zum Schlechten geändert und der Sohn ist ein Rechtsanwalt.
Ja, aber nur, weil du das einputzt.
Nein.
Naja, okay.
Ja, ich bin ja der Einzige, der das sagt. I'm not the only one. Und so ist es. Ja? I'm not the only one.
Ja, super. Aber.
Frag doch berufserfahrene Kollegen als dich vielleicht. Ja, Frag doch bitte Leute, die sich über Wein auskennen.
Aber ist wurscht, was haben wir zu deinem Wein zu sagen
jetzt? Nur mal dieser Johannes Zillinger über gerade geschrieben, in der Welt am Sonntag gerade geschrieben.
Kommst du mit, Curly? Klar. Ich schnell der Manfred, gell?
Er schläft sogar ein bei mir, obwohl er alles bemühe, so schnell zu reden, dass er nicht einschläft, schläft er ein. Wahrscheinlich bin ich für ihn so wie Sonntagabend, was früher der Columbo war oder solche Sendungen, wenn er eingeschlafen ist, bin ich jetzt für ihn. Nimm das auf und dann hört er sich das Band ungefähr 10 Mal an, wenn er einschlafen muss. Wenn das Gebrabbel von den Klimax, der ist der Sermon, ja, der das auflöst, dann denkt er sich, da kann man gut einschlafen, was auch stimmt. Nee. Das ist Johannes Zillinger, der mit dem Herbert Zillinger quasi in einem Weinbaugebiet, in diesen völlig uninteressanten, an Böden völlig belanglosen, uninteressanten Südostweinviertel dort arbeitet, ne? Wo die Marsch schon grennt, wo die Dörfer hässlich sind und wo der Ostburg
wo der leibende Köller steckt.
Ja, und da kommt der Gindl auch noch zu in Hohenruppersdorf, ne? Der Gindl, und da hast du auf einmal Leute, die abseits von, oder wichtiger Punkt, wichtig, das ist genau, was andere nicht erzählen. Ja, das kann ich der Welt am Sonntag erzählen. Andere verabsäumen das, weil sie es nicht sehen, das verstehe ich nicht, dass der Weinjournalismus nicht erkannt wird, welche großartige Geschichten über Wein erzählen kannst, nämlich über das Gesamte. Und diese Gegend hat nichts, hat keine tollen Lagen, keine drum und dran, aber hat Winzer, die mit dem radikal biodynamischen Weinbau, ja, und mit radikaler anderer Idee heute, und das ist ein wichtiger Punkt, Exportquoten in Österreich haben, von 90-35%, das heißt, nichts von dem Wein bleibt in Österreich selber. Ja? Was für eine Demütigung für das Land, das so autoritär national trinkt, Österreich. Die Demütigung, dass er sagt, Die Leute kriegen aber keine Weine. Ich möchte tut der Lase gewesen sein. Ne? Also ein paar haben es, aber ein paar.
Aber für einen klassischen Österreicher schmeckt das auch noch traditionell.
Nein, es gibt ja auch genug Naturweintrinker. Die trinken ja den Steiermark. Aber dieses, der wichtige Punkt, trinkt die Steiermark, weil da gibt es Lagen. Da gibt es in der Steiermark so heilige Lagen. Ne? Südsteiermark, heilige Lagen, Niederösterreich, der Wachau, der Naturwein, heilige Lagen. Ne? Aber dort gibt es keine Lage. Deswegen werden sie weiter dorthin exportiert, wo die Lage wurscht ist, zu Preisen, die du in Österreich erzielen kannst. Weil den Skandinaviern, den Engländern, den Amerikanern oder anderen ist es scheißegal in der Lage in Österreich. Ne? Das Nationale ist ihnen völlig wurscht. Ja? Die wollen einen gescheiten, super Wein trinken, wie diesen Riesling-Nummern trinken, der eine Idee hat. Ja? Die Winzer sind unterschiedlich. Der Johannes Zillinger fährt gerne in der Welt herum. Der Johannes Zillinger und der Herbert bleibt gerne daheim. Oder lieber daheim. Also, ja, der Giedl bleibt auf jeden Fall lieber daheim. Ja? Also, das war es, was er gesagt hat. Ja? Und die schenkt mehr an, manche schenkt das mehr an, manche weniger. Aber das Wichtige ist, alle drei, obwohl sie unterschiedliche Charaktere sind, ziehen am gleichen Strang. Und das ist nur dort möglich, wo du nicht belastet bist von Terroir und von den Dingen. Was nicht ganz stimmt, du hast ja an der Mosel jetzt auch, das steht übrigens am nächsten Sonntag in der Weltraumsonntag, also an der Mosel ja auch eine neue Bewegung von Naturweinwinzer, die auch unbelastet sind, die an die Mosel gekommen sind. Materne Schmidt, ich hab's jetzt vergessen, da gibt's mehrere, ne? Grabois, oder wie die heißen, die mehrere Weingüter in der Mosel, die neu entstanden sind, ne? Und denen das Terroir und diese ganze Tourerei da auch wurscht sind, ne? Die auch ihr Ding einfach machen, ja?
Julien Renard zum Beispiel.
Bitte?
Julien Renard.
Genau. Und das ist interessant, ne? Also die erobern diese. Wein war früher viel mehr versehen mit wie heißt das, mit einem Kanon. Also wie hat das zu sein in der Region, wie muss das schmecken? Und das ist das Wesentliche, das ist eine politische Sache. Das ist das Wesentliche am Naturwein und an der Naturweinbewegung, dass das auflöst, ja. Und das ist das Wesentlichste an der Naturweinbewegung, ist nicht, wie der Wein schmeckt und wie es drum und dran ist. Alles super, alles wichtig. Das Wichtige ist, dass die Naturweinbewegung, und das wird von mir bleiben, dass sich auflösen wird in der biodynamischen Weinbau. Das wird früher oder später nur mehr großer biodynamischer Weinbau heißen. Aber das Wichtige, was sie getan hat, ist, dass sie den Weinbau aus dem Kanon der Gebieten herausgebracht hat, auch aus dem Kanon der Lagen.
Ja, und das hat junge Leute zum Wein gebracht.
Das ist ein Nebeneffekt. Das Wesentliche ist, dass die Ideologie, ja, das ist wie die 1968 Revolution an den Universitäten, ja, wie 1968.
Ist
ja
1968. Das ist ja gar nicht, weil doch, ich finde, das dass so. In das sehr viel großen Lagen halt auch Naturwein gemacht wird.
Das geht so, hast du nicht verstanden. Es geht darum sozusagen an der Herangehensweise.
Es wird dann schlecht erklärt vielleicht.
Max zum Beispiel wurde vor der 68er, wurde Karl Marx anders gelehrt wie nach 68. Und so ist es mit den großen Lagen auch so. Große Lagen werden von Naturweinwinzern anders behandelt, aber es sind trotzdem immer große Lagen. Ja? Und es ist immer nur Karl Marx. Ja? Also quasi, das Werk der Lage und das Werk von Marx bleibt gleich, die Rezeption und Rezeptienten werden andere. Und die Naturweinbewegung ist letztlich eine im Weinbau gesellschaftspolitische Bewegung, die wahnsinnig viel bewirkt hat. Mehr als alles je zuvor im Weinbau. Als alles je zuvor nach der Reblaus. Also, ja. Ja. Und das ist diese Einschätzung, und das wundert mich, dass nicht mehr Journalisten im Weinjournalismus da irgendwie so ein Gesamtbild des Weinbaus verfolgen, das in die Welt, das war immer, was Captain Cork wollte oder Schluck wollte, das Ganze in die Welt mehr reinstellen. Das Wein trinken, das jetzt weniger wird auf der Welt, weniger Leute wollen Wein trinken und tun so, und das Wein, das weniger wird, ist, klammert sich aus der Welt mehr, dann wird aus der Welt mehr rausgeholt. Es kann hip sein und es ist alles super, alles drum und dran. Aber es wird weniger, das wissen wir alle. Ja? Da draußen trinkt man wieder keinen Wein mehr. Ja? Wie ich jung war in Wien, das 80er Jahre, haben wir Mittag eine Flasche weggesoffen und noch eine Zeile. Und haben trotzdem gearbeitet. Ja? Und haben trotzdem mit dem Auto nicht verunfallt, weil wir kein Auto gefahren sind. Aber das war eine andere Zeit. Ja? Und das war in manchen Dingen auch eine bessere Zeit. Ja? Aber der Weinjournalismus, die große gesellschaftspolitische Revolution, das ist eine Agrarwirtschaft. Es geht um eine Agrarwirtschaft, es geht um eine Kulturagrarwirtschaft, ja. Und da hat sich so viel verändert, wie in keiner anderen Landwirtschaft je zuvor, ja. Mit total positiven Ergebnissen, mit einer positiven Richtung.
Aber es wird ja immer noch dagegen gearbeitet.
Das nächste Mal können arbeiten, was wollen. Die hat dagegen arbeiten, haben verloren. Es ist vorbei. Ja, der muss man sagen, es ist vorbei, muss ich denen sagen. Ja, gehen Sie, es gibt für Sie nichts mehr zu gewinnen, gehen Sie einfach. Es ist vorbei, muss man diesen Leuten sagen. So. Jetzt haben wir eine Rede. Jetzt bin ich erste Erschöpfung nach 5 Minuten.
Schmeckt dir der Wein?
Wirklich, hast du schon Erschöpfung?
Erleichtert, ne? Das ist ja schon eine Stunde.
Schmeckt dir der Wein?
Wirklich, war ein super, was? Aber eher so mega, also konzentriert, ohne schwer zu wirken. Ne? Also du hast wahnsinnig viel, finde ich.
Hier ist nicht konzentriert. Ha? Und der Alkohol natürlich, was ich 2%, also nix. Ne?
Genau, ja. Aber der Duft ist sehr
schön, präsent. Nein, schön, Nase, ja. Ja, betörend schöne Nase. Ja,
so betörend.
Ja, ist so schön, betörend schöne Nase. So, ist Kontemplation tritt hier ein.
Aber das ist ja ein bisschen so, weil Zillinger, der macht ja früh, glaube ich, interzellulär, oder?
Der Lust. Ist das eine Krankheit? Wie heißt das?
Das ist jetzt wieder, weil du dich nicht auskennst.
Doch, ne? Ich weiß, was ich weiß. Was
ja, kennst du den Quatsch. Und?
Also, wenn Bären an sich vergären, ohne genau, dass das bräst oder
einmischt. Die Geschichte, die geschrieben wurde, damals hieß, bei Captain Kirk, vergäre ganze Beere. Das war die Headline. Vergäre okay. Ganze Beere.
Ne? Und dann Headline hat das oft so eine intensivere Geschichte, und das bei die Themen IZ auch immer so.
Das war die Geschichte, so vergäre ganze Beere. Ja, muss Headlines machen können. Im Journalismus muss man Headlines machen können. Das können auch im Weinjournalismus
ganz anders. Das schreibst du immer auf Facebook, ja? Als Terence Lennox oder Manfred Klimek.
Terence Lennox ist jetzt
auf Facebook. Nicht mehr so aktiv.
Mhm. Er ist immer noch
das ist auf Facebook. Für die toten Menschen, ne? Nachdem ich ja schon zweimal gestorben bin, ist es quasi ist das ideale Video für mich, ne?
Zweimal? Das kenne ich tatsächlich nicht mehr. Gab's, ne?
War nur zweimal, immer doch, du hast öfter gehabt. Entschuldige jetzt, aber.
Da haben wir einen Gehirntod in dem Thema, also dreimal eigentlich, dreimal tot, ne?
Was da?
Ja, diese 2012er MDMA-Überdosis, ne?
Wirklich?
MDMA-Überdosis.
Kann man lesen, da gibt es einen Artikel dazu, der heißt Als ich war und meinen Namen googeln, der ist in Wiener erschienen, ja? Und der ist hervorragend!
Krass, wie geht denn eine MDMA-Überdosis?
Oh, das tickt das hier richtig aus, ne? Also ja, einfach zu viel MDMA und dann kommst du nicht mehr zurück davon. Ne? Also quasi, also das war kurzfristig mal eine Gefahr, dass ich nie wieder zurückkomme. Ne?
Boah, war
dann in der Klinik, ne? Lag dann intensiv angeschlossen, bevor schon der Hirn tot, also wirklich alle Dinge, die man nicht brauchen kann im Leben. Ne? Aber ich wusste nichts mehr davon, weil ich war ja schon in den allen Sphären der Welt. Ne? Ich war ja weg, ne? Schwupp, war einmal die reelle Welt, war weg. Schwupp.
Und dann aber irgendwann einfach wieder.
Nach drei Tagen aufgewacht und gedacht habe, es sind 30 Jahre vergangen. Okay, ganz kurz. Ich dachte ja, dass da 30 Jahre vergangen sind. Ich habe ja unfassbare Dinge gesehen. Ja, ja.
30?
Ich war mit einem guten Freund von mir auf Urlaub. Ja? Mit dem Peter Mosser, mit seiner neuen Freundin war er auf Urlaub. Und mit dem Peter Mosser, seiner neuen Freundin, war in Italien. 2-3 Wochen. Und dann hat man ein Ding gesagt, drum und dran. Und das ist nur im Traum stattgefunden. Und das ist wichtiger, als nur in diesem Ding stattgefunden. Ja, und da ist ein bisschen spirituell. Ist krass. Ja? Ich kann mir den Dialog erinnern. Ich träume von dieser Reise, die nie stattgefunden hat. Und ich meine, ich träume davon. Ich kann das heute, es gibt immer einen Blink drinnen. Also quasi, es gibt immer einen Marker des Gehirns, dass es nicht stattgefunden hat. Auch das ist doch wahnsinnig interessant. Also das Gehirn einen Marker macht, ne? Das sagt, das war die Hallo, ne? Oder das war der Traum. Es gibt, das Gehirn hat bei mir einen Marker drinnen und sagt, das hat nicht stattgefunden, ne?
Aber wenn du daran denkst.
Nein, das ist noch vergangen. Also das erste Jahr danach war kompliziert, sagen wir mal so. Ja, das heißt auch, dass du beim Recherchieren dir eine zweite Person heranholst, die das bestätigt, dass das so war, ja? Und dann ging es weg. Auf einmal war es weg, ja?
Krass.
Weg. Also, so, dass du denkst, aha, ne? Also, du wachst auf und es ist weg, ja?
Krass.
Ja, das ist krass, ja? Aber es war trotzdem wichtig, weil es in diesen Dingen. Aber quasi so, beim Recherchieren ist es immer total wichtig. Also, wenn du eine Recherche hast, wenn du was schreibst, dann musst du immer, es gibt ja einen Grund dazu, musst du es härter bei mir überprüfen, was an, wo ich schon sehe, was wahre Realität ist und was nicht Realität ist. Aber nachdem habe ich das überprüft, seitdem immer mehr.
Ich verstehe, was du meinst.
Und ich glaube, ja, ich gebe es Seiten Leuten zum drüberlesen. Ich mache das total oft, ne? Es gibt einen Assistenten gegeben und anderen Leuten, sagt, lies mal drüber. Schau das an, hör das Tonband nochmal an. Ne? Jetzt ist es vorbei, weil es nicht mehr stattfindet. Aber das war 2012 bis 2015 verunsichert das noch immer ganz tief. Ne? Aber, ja. aber ich möchte es nicht missen, weil es so unfassbar toll war. Ja? Ich bin in einer falschen Recherche jetzt gerade drangekommen. Ich habe für die Welt ja geschrieben, für Do eine Geschichte über die Presse in Deutschland und drum und dran mich selbst interviewt. Also die Kunst von den Selbstinterviews gewählt und ein kleiner Skandal entfacht.
Lutherbeck.
Lutherbeck. Klaus Lutherbeck kann man sagen, ja, Klaus Lutherbeck, der sofort geklagt hat.
Müssen wir schon wieder piepen?
Nein, müssen wir nicht. Weil er was gerichtlich feststeht.
Aber da wurdest du verklagt.
Nein, nicht, Axel Springer wurde verklagt. Axel Springer in Köln. Axel Springer im Landgericht Köln. Ich nicht, ne? Axel Springer wurde verklagt. Okay. Aber ich habe mich erinnert, dass Klaus Lutherbeck 1986 mit mir, die eine Geschichte recherchiert hat in Wien und da mir eine Krawatte aufzwingen wollte. Diese Erinnerung ist vielleicht falsch, dass es gerichtlich festgestellt ist, dass ich dass man das nicht behaupten darf. Deswegen behaupte ich auch nicht, dass ich mich da erinnere. Oder dass ich mich erinnere, kann ich schon behaupten, aber dass es so war, will ich auch gar nicht mehr behaupten. Ja, also das war nicht. Aber es ist absurd, dass ein Artikel, der eine völlig andere Wertigkeit hat und der auch von der Frankfurter Allgemeinen, ja, und von den über Medien geschrieben hat, es war einer der besten Artikel, und das ist viel, ja, in Deutschland, für einen Fotografen, der kein Abi hat und gar nicht studiert hat, es war einer der besten Artikel, der in Deutschland über Journalismus je erschienen ist, ja. So, wichtiger Punkt ist, dass er gekillt wird von einer Affäre, also 86, wo einer sagt, ich habe den Typen doch nie gesehen und ich habe dir nie gesagt, er soll sich eine Krawatte umbinden. Das, diese Nebensächlichkeit, und da kommen wir zur heutigen Zeit, wir leben, diese Nebensächlichkeit und Social Media, der ganze Dreck, und das ganze wertvolle Artikel, der heute bis heute nicht erscheinen darf, ja, der Artikel darf nicht erscheinen, ja, bis heute nicht erscheinen darf, hat diesen Artikel gekillt. Also ein alter Mann. Ja,
weil du da behauptet hast, der hätte gesagt, du sollst deine Krawatte umbinden.
Und das ist doch absolut lächerlicher, geht es nicht mehr. Und das ist die Welt, in der wir leben, ist, dass ein Greis, ein früheres, eine journalistische Hochleistungsfigur, ein großer Mann, heute ein Greis, ja, dass ein Greis hergeht und gesagt hat, ich kenne den Mann gar nicht, ja, das mag ja sein, dass ich mich geirrt habe, ja, und mich mit einer Wut und einem Mail verfolgt, das, ich wollte eine Vorlesung mal machen über das Mail, was er den Leuten geschrieben hat, allen Chefredaktoren in Deutschland geschrieben hat, wo er mich herzieht, mich genau mit diesen Sachen, Kokser, Spinner, ja, du redest offen über Drogen, ja, und bist dann automatisch, kannst nichts mehr dagegen machen, ja, auch wenn das fair verhandelt, automatisch ganz klar Free Justice, ja, und das ist, und war durch, ist vorbei, und mein Feuilleton-Leben, das Schreiben fürs Feuilleton, und man hat beendet. Von einem Typen, der sagt, ich kenne nicht, ich hatte nie eine Krawatte umbinden wollen, und dann jeder Chefredaktion schreibt, was für ein Arschloch ich bin. Und natürlich ist man dann geneigt in den Chefredaktionen, die mich ja gar nicht kennen, sagen, was ich oft gehört habe, ist, weil Leute gesagt haben, du bist ein Fotograf. Und da wird es dann wieder heftig, ne? Das führt doch.
Aber hast du immer.
Ein Fotograf darf nicht schreiben.
Ja, aber das ist es. Aber ist es von früher, aus den 70er, 80ern, aus der Gesellschaft, dass der Journalist immer mehr wert ist als der Fotograf? Weil was ich so schade finde bei dir, du bist ein Weltklasse-Fotograf, aber du schreibst eine Weltklasse, aber du hast immer gesagt, du willst kein Fotograf sein, sondern du bist lieber der Journalist. Ist das immer
höher angesehen? Nein, das stimmt auch nicht. Ich wollte in einem gewissen Zeitpunkt
einen
gewissen Zeitpunkt natürlich der bessere Journalist als Fotograf, weil der Fotograf so gut kann. Weil ich so ein guter Fotograf bin. Ich bin ziemlich bekannt als Fotograf, und zwar über die Grenzen.
Aber dann hat man eigentlich die Absicht, da Weltklasse, also da die Weltspitze zu sein.
Wo?
Beim Fotografieren.
Ich bin in der Weltspitze fotografieren. Ich bin der Katholiker.
So wie der Schellhorn sein beim Beispiel kochen, oder wie?
Nein, ich bin in der Weltspitze fotografieren. Ich habe ein Portfolio von 200 Fotos, aus denen man leichter Buch machen kann, die wertvoll sind. Und die eine Bildsprache verfolgen, die über 40 Jahre lang durchgehalten wurde. Ja, also muss ich sagen, sie haben nicht gewechselt, es schaut ja alles ähnlich aus. Also du siehst den Lauf der Zeiten, den Lauf der Personen in einer Bildsprache, die immer stringent und ähnlich aussieht.
Und war es dann aber im Journalismus schon manchmal so, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt ein bisschen interessanter schreiben und vielleicht ein paar Sachen dazu erfinden, dass das irgendwie leibend
ist? Nein, natürlich nicht.
Keine Ahnung.
Was du jetzt machst, kannst du gerne den Journalismus am Nagel draußen aufhängen. Ne? Das ist vorbei.
Eigentlich schon, ja, deswegen.
Aber ich bin immer noch zur Zeitung gearbeitet als Fotograf, die ja völlig andere Zeitung hat. Wir haben über große Magazine gearbeitet, wo der Journalismus auch ernst genommen wurde. Spiegel, Stern, die Zeit.
Brand 1.
Band 1 war geschrieben, ja, genau.
Ja, war super.
Das war sehr lustig, die Kolumne war sehr lustig. Ne? Die haben alle geschrieben, Hacke zu mit auf Koks. Ja, ne?
Echt,
ja, das war ein wichtiger Punkt. Und Koks hat mich zum besseren Journalisten gemacht. Ne?
Warum?
Weil bei mir, anders wie bei anderen Menschen, hat Koks die Enthemmung gemacht. Ja? Und ich konnte auf einmal, die Band 1 Kolumnen sind jetzt alle leider unter einem Bezahlschranken. Aber die sind so lustig, dass ich selber drüber lachen muss teilweise. Und ich denke, wie habe ich das geschrieben? Ich lese es dann oft, weißt du, die Kolumne über den NLP-Typen. Ja? So, ich denke mal, das ist so brillant geschrieben, dass ich mir denke, ich weiß nicht. Und das stimmt auch, ich weiß nicht. Ja? Ich muss mir das glauben. Wenn ich sage, ich weiß nicht, muss ich mir das glauben. Ich lese und denke mir, wer hat das geschrieben? Hast du das geschrieben? Wie war das möglich? War das zwischen 2 und 3 davor geschrieben? Wie war das möglich? Wie ging das, Deppertab? Wie ist das? Natürlich war das Kuriose an Koks, war genau das. Ja? Dass bei anderen gar nicht, andere Journalisten oder andere Kunstschaffenden scheitern dann oder überborden. Ne? Ich habe dann, wenn ich unangenehm wurde, zurückgezogen und habe dann zum Arbeiten, zum Schreiben begonnen und andere Dinge zu machen begonnen. Das war total wichtig, das war gut. Ich habe das alles ausgelassen und dann nächsten Tag korrigierst du mal schon drüber und sagst, okay, die Formulierung ist scheiße, machen wir so und so und so. Und dann habe ich gesagt, wahnsinnig, 100 Texte. Ein wahnsinnig geiler, genialer Text. Und wie ich Koks aufgehört habe, wurden die Texte schlechter. Ja, da, da, da.
Aber nur weil du glaubst, weil du das vielleicht.
Ich lese das und was ich ganz sicher lese, sagst du auch. Ja, das Geniale war einfach raus aus diesen Texten. Ja? Das Geniale war raus.
Weil es nicht mehr so einfach rausgesprudelt
genau,
ist.
Genau, gefühlt. Weil es diese Direktheit, diese Echtheit, dieses Brillante, das Brillante nicht mehr hatte. Das war echt brillant. Ich lese das wie von einem fremden Menschen. Man muss mir das glauben, wenn ich so sage, ich lese wie von einem fremden Menschen. Wie war das möglich? Du Arschloch, und wieso kannst du es heute nicht mehr?
Ja, weil aber halt, glaube ich, auch so Schranken fehlen dann, die man halt so, also weil man halt
das einfach. Es war schon Schranken auch da, nicht? Aber es war, ich war wie geerdet, ich schrieb wie eine Maschine. Es ran, ich muss mir glauben, wenn ich sage, es rann mir aus den Fingern in die Tasten hinein und ich habe mich überholt auf den Tasten. Das Gehirn hat es rein diktiert. Ja, es war unfassbar teilweise, ja. Und denke mal, oh, dann leck mir Arsch. Aber dann war es weg und jetzt kommt der wichtige Punkt, dann musst du es ja auch neu lernen.
Ja.
Wenn das und das geht auch, ne? Es geht ein bisschen was bleibt. Also das muss das, was war, muss man zurückholen, ja, muss man speichern und du musst dich in einen ähnlichen Euphoriezustand versetzen von selber. Und das geht mit der Arbeit an dir. Also vor jedem Artikel, den ich jetzt schreibe, und ich schreibe die besten Artikel immer noch in Ausnahmesituationen, das heißt, ich stehe um 6 Uhr früh auf, ja, oder 35 und Kaffee, eine Dose Red Bull vielleicht, oder Kaffee, oder drum und dran, und mache mir ein schönes Setting, ein Surrounding, was auch immer, an Ding und sage, bis 8 Uhr ist es fertig, und bis 8 Uhr schreibst du einen fucking guten Artikel. Was machen wir das heute? Also ich stehe überfordert, bis 8 Uhr, und dann um 8 Uhr belohnst du dich, ja, um 8 Uhr belohnst du dich, und gehst gescheit was frühstücken. Ja, also raussetzen, Belohnung und auch dann abliefern, sagen, ich bin Gott, genialer Artikel. Ja, das ist auch manchmal so. Ja. Ich weiß, es ist lächerlich. Ich weiß, viele Leute jetzt hören, denken sie, was für ein lächerlicher Typ. Ne?
Ich weiß, was du meinst, ich kann das auch. Ich
bin aber wurscht, was Leute denken, mir ist ganz egal. Ja?
Ich bin auch in extremen Situationen leistungsfähiger.
Bist du auf Steinzeichen Zwilling? Ne?
Nee. Ich mache mir auch oft selber künstlich Druck um. Oder ich warte immer sehr, sehr lange, bis ich Sachen abgebe.
Und dann muss es sein.
Genau. Ja, ich weiß jetzt, ich muss Freitag das abgeben und ich fange halt erst Donnerstagnacht an vorher.
Du kannst keinen Track abgeben, sondern es muss einfach doch so gut sein.
Genau, ja. Aber also, wenn ich mich jetzt schon damit befassen würde, ist auch der Punkt bei mir, dass ich weiß, ich mache dann halt so lange dran rum. Das heißt, ich finde es nicer, einfach zu sagen, ich investiere dann diese Zeit intensiv und hole dann das Beste raus, anstatt jetzt 6-mal daran rumzudoktern.
Ja, das heißt auch dazu. Das erste, du hast völlig recht dazu, ich sehe dann Dinge und ich schreibe dann manche Dinge auch länger. Ja,
ja genau. Ja,
und die längeren Dinge, die werden nichts. Ja? Und dann haut das Ganze immer fast zu 80% haut es weg und deswegen machst du es heute auch nicht mehr, sondern weg und schreib das Ganze neu. Fast am Ende sollst du jetzt ausschauen, Basel, du nimm das Zeug, werf es einfach weg und schreib es einfach neu. Ja? Ja, und dann schreibst du so schnell, ganz schnell neu, 9000, 10.000 Zeichen, was lang ist. Ja? Dass du aufgeladen im Kopf durch den Artikel, den ich eh schon gelesen habe, ich weiß eh schon alles auswendig, weil schon dreimal, und dann schreib alles neu. Hätte ich auch gleich machen können. Die ganze Zeit, die ich war, ist ein Arsch.
Ja, voll. Man verschwendet halt so viel Zeit irgendwie gefühlt.
Bei Fotografie gibt es das nicht, bei Fotografie musst du in dem Moment funktionieren. Fotografie, das ist ein wichtiger Punkt, ist, da kannst du jetzt sagen, du musst nach oben experimentieren, Fotografie. Nein, ne? Das ist das Tolle an Fotografie, das wird dich dann triggern ohne Ende. Dann musst du sie vorbereiten und dann kommt der Bundeskanzler. Ja, bei mir war es Schröder, ja, bei mir merke ich nicht mehr, ganz Bundeskanzler, Schröder habe ich öfter mal, viel Zeit, sehr oft und so, und dann kommt Bundeskanzler. Das heißt, jetzt kommt ein schlecht gelaunter Politiker, du hast Assistent, und du musst jetzt was zusammenbringen, Hasselblatt hervor und sagen, Herr Bundeskanzler, das ist viele Chancen zu mir.
Formulierten, verunbesonnen.
Nein, du musst nicht sagen, Ihre gestrige Rede von dem Bundestag, also, und dann dachte ich, was soll ich denn? Gesagt, hier, Herr Schadorscher, Ihre gestrige Rede vom Bundestag, da haben Sie doch in der Sache Sozialpolitik und der Hartz-IV-Gesetze, die kommen, da haben Sie doch das und das gesagt. Da war der nicht völlig, der sagt, was ist das für ein Fotograf? Was ist das für ein Fotograf? Der stellt die Fragen von Journalisten, ne? Ja? Was ist ein Fotograf? Und dann weiß er halt zuerst einmal nicht, was er machen soll. Das ist ein wunderbarer Moment für die ersten Fotos, wo er nicht weiß, was er machen soll. Und dann kommt der Presseberater und sagt, Moment, ich habe eine Frage gestellt, ich möchte mir eine Antwort haben. Du musst hart bleiben, ne? Du darfst nicht sympathisch sein, du musst hart bleiben, ne? Eine Frage gestellt, ich hätte gerne eine Antwort. Und bitte mit dem Blick, vielleicht in die Kamera, muss auch nicht sein, ja? Und dann schau in die Kamera und rede mit dir, wie zum Interview. Und da habe ich auch so die Fotos, die die anderen nicht machen, ja?
Ja.
Und das ist es, ja? Und das ist ja absolut kleiner Moment, ja? Ich kann es, und dann, aufs Klo gehen, dann runterholen auf mich, ja? Der sich dann wieder vergeht, wenn du dann auch, wenn du dich wieder in die normale Reihe reißt, wo du ja hingehörst, ja? Ich weiß schon, dass viele Leute jetzt sagen, was für eine arrogante Drecksau, was für ein Dummkopf. Vor allem die Deutschen, in Deutschland, der Wiener verstehen ja mehr. Die Wiener, wenn jetzt die Österreicher zuhören, die können mehr einsteigen. Das ist eine
andere Form von
ja, aber es ist, schon immer, es ist schon, glaube ich, schwer, das Gefühl anderen Leuten zu beschreiben oder vermitteln zu wollen, wenn man kreativ, künstlerisch irgendwas schafft und damit selber zufrieden ist, das ist schon schwierig, anderen zu erklären, die das halt selber nicht machen. Also es kann ja, soll, muss ja auch nicht jeder machen, aber ich glaube, man muss ja auch so, ich meine, dieses klar, und klar fühlt man sich irgendwie ein bisschen wie Gott, wenn man halt irgendwas geschaffen hat. Also im übertriebenen Sinne, aber man muss es ja auch gut finden, sonst wird es ja auch keinen Sinn machen.
So, das ist jeder Kreationsprozess hat doch was Göttliches. Ist, ja, ist was dabei, ja.
Und dauert zwar nicht alle 7 Tage, aber.
Ja,
ja,
aber das ist, es, ja, bei mir war die Kritik immer, ich bin kein angenehmer Mensch, ne? Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin ein fairer, ich bin absolut fair und Ding und wie gesagt, politisch links und bin ein herausfordernder Mensch. Ja? Und ich habe alle meine Assistentinnen, die ich hatte bei der Frauen gehabt, sind alle was geworden. Bei mir ist jeder was geworden, ja, in den Umfeld. Ich habe die Zeit in Zeitungen, wenn ich gearbeitet habe, nach mir waren sie schöner. Ja? Weil ich was reformiert habe. Nein, was Reformierwerk war. Einfach nur verwalten, das ist nicht mein Ding. Reformieren war bei all diesen Medien wichtig. Das Profil hat vor mir anders ausgeschaut wie nach mir. Das ist ein Nachrichtenmagazin in Österreich. Ja? Das kann man so sagen. Ja, hat natürlich viele Leute mitgeholfen, nicht nur ich alleine, aber das Reformieren ist ein wichtiger Punkt. Dinge.
Aber bist du dann oft heute noch base, wenn du sagst, okay, da haben jetzt andere Fotografen
so, oder so? Das Wichtige, was ich auch früher erkannt habe, ist, in meinem Profil hätte ich bleiben können, weil ich war quasi unkündbar, mein Profil. War unkündbar, ja. Durch mehr Fehler des Verlags ich hätte ich dann einfach bleiben können und gesagt, mein goldener Handshake, 2 Millionen oder so. Das ist noch so etwas. Das hätte ich nicht bekommen, aber vielleicht 400.000 oder 500.000 hätte ich bekommen schon. Habe ich nicht gemacht. Weil das ist nicht meine Art. Na, bist du dumm? Wieso gehst du jetzt? Bleib doch, sitz das aus. Weil das aussitze, kann ich mich in 5 Jahren nicht ertragen als Mensch. Ne? Ja, dann kriegst du vielleicht 400.000 oder so. Das war wurscht. Ja, dann lieber stehen wir in Armut da an der Ecke, als das aussitze mit den Jotten. Das kann ich mit einer Geschäftsführung sagen. Trage nicht, ich muss halt jeden Tag sehen. Das macht man eh schon. Ich habe schon Krebs, wo da noch 10 Krebs sind. Die haben sie nicht gehabt. Ja? Aber du musst immer gegenwärtig leben. Du musst auch gehen, wenn es vorbei ist.
Ich glaube, wenn man halt sowas reformieren will, dann muss man ja auch immer irgendwie anecken und ein bisschen unbequem sein, weil sonst...
Der Christian Reiner hat mich aus dem Profil damals geholt, weil ich eben erstens das gut argumentieren kann. Ich bin sehr schnell in der Argumentation und auch sehr stringent und genau und knapp. Und das ist bei diesen Leuten war das ganz wichtig, weil die sich selber für die Stringenten genau... Für die war ich halt ein Fotograf, haha, ein Fotograf. Und dann hat er als Fotograf rein argumentiert, dass er so geschämt hat. Ja? Und das ist genauso... aber du musst einfach eine gewisse Härte haben, weil sonst wird's nichts. Und da muss man auch sagen, jetzt ist Zeit zu gehen.
Ja, da muss man aber auch erstmal die Eier zu haben, halt zu sagen.
Jetzt ja, das ist das Wichtigste.
Ja, ja, voll.
Ich bin einfach gegangen. Also von Anfang an haben wir ein deutsches Angebot bekommen, nach Deutschland zu gehen, zu einem deutschen Verlag und blablabla. Winke, winke, war weg. Schlechter bezahlt als ein österreichischer Verlag. So, dann war mir wurscht. Jetzt einfach dort Luft lassen. Weggehen, ein Werk hinterlassen und sagen, das war die Zeit mit Klimek. Tschüss. Ja, einfach gehen. Und war weg. Und wart nicht mehr gesehen, so stimmt's nicht, hab's geschrieben noch, so von gefühlt, aber wart nicht mehr gesehen. Büro, Schlüssel abgegeben, tschüss, Ressortleiter, Nachrichtenmagazin, das ist eine Top-Karriere, ist mir wurscht, wieder schauen.
Aber müsste da mal irgendwas kommen, wo du sagst, Alter, das ist mein Ding, da bin ich jetzt und da bin ich erfolgreich?
Wie meinst du?
Naja, so, dass du irgendwie eine Base hast. Nein, das, du bist die unglaublich talentierte Sound, das ist immer leider gemacht.
Aber haben, wenn du der Moment, wo du beginnst, eine Base zu haben und wo das Ganze beginnt, eine Base zu sein, muss man schon wieder gehen. Okay. Auf dem Moment ist falsch, ne? Also nicht bei dir, nicht bei ihm und ich weiß nicht, so kann ich nicht sprechen von dir, jetzt bei dir. Du brauchst eine Base, ich kenne dich ja ein bisschen länger. Und das ist auch wichtig für dich, das ist gut für dich, ja? Aber für mich ist eine gewisse Base, jetzt sehe ich nicht von Beziehungen, nicht von familiären, ja? Weil ich war ja 20 Jahre lang zusammen mit einer ganz tollen Frau und so mit ihr und dann ist das, da bin ich nicht gleich wieder gegangen. Aber im Beruf muss man immer mal so wissen, wann es Schluss ist, ne? Wenn man sagen kann, jetzt beende ich jetzt gerade eine Zusammenarbeit die ein paar Jahre lang gehalten hat, weil es aber nicht mehr geht. Weil der mich nicht ertragen kann und dann entstehen falsche Dinge, die falsch gesagt werden und dann beginnt das Widerliche beginnt dann. Und um dem Widerlichen zu entrinnen, muss man sich seine Sachen nehmen und gehen. Deswegen kann ich manche Leute dann noch in die Augen schauen, auch wenn sie diese, aber ich bin schwer zu handeln. Weil wenn die Sachen getan sind, für die du da bist, Wenn ein Produzent sein Album produziert hat, ne? Also machen wir nur ein zweites Album mit demselben Künstler. Nein, du hast dein Ding getan, wieder schauen. Der nächste Jack Rubin macht das nächste, die nächste Produktion. Ne?
Für mich war es ja in Berlin Schluss nach eineinhalb Jahren.
Bitte?
Bis ich die gescheit kennengelernt habe.
Na, nochmal, für dich war was?
Für mich war Berlin zu Ende.
Echt?
2013. Ich bin 2012 gekommen und wollte 13 wieder weg.
Und ich war der Grund, dass du geblieben bist?
Du bist tatsächlich der Grund. Habe ich dir nicht gesagt.
Wow.
Das habe ich dir heute ganz offiziell.
Also, Nivus erklärt, wie ich sie in meinem Leben wirklich echt selten erhalten habe.
Echt?
Das ist Nivus erklärt.
Das ist wirklich so.
Kimi, warum war das so?
Weiß ich nicht. Du hast dich mir angenommen. Und ich weiß nicht, ob das unabsichtlich war oder keine Ahnung. Aber wir waren da
angenommen? Echt,
wir waren da saufer unterwegs eine Zeit lang. Auch mit der Trobitsch, weißt du, mit der Brösel und so. Und da waren wir echt viel unterwegs. Und dann
ist doch klar, du bist doch klasse unterwegs zu sein.
Wir waren auf dem Grill und im Bergitz Kopf und so weiter. Und das war echt eine leibende Zeit.
Ja, war
Zeit. Und ich wäre gegangen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Du warst wirklich, du warst so mal, habe ich mir gedacht, auf dem Klimschi ist verlassen irgendwie. Ja. Und das war echt leibend.
Ich muss so sagen.
Und deswegen finde ich es halt schade, dass wir so wenig Kontakt haben miteinander.
Ja, dann habe ich da mehr Kontakt.
Weil in der Quarter bist du noch öfter gekommen. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich da was
da. Ich bin ja zurückgezogen. Nein, ich lebe jetzt so früher, um meine Dämonen bewältigen zu können, lebe ich heute etwas zurückgezogener. Ne? Also Dämonen bewältigen bedeutet, dass du einfach weißt, wo du unterwegs warst, bin der, dann that. Ne? Also das trifft für mich total zu, in total vielen Bereichen. Warum soll ich jetzt nochmal in einen Club gehen, nochmal MDMA werfen, nochmal koksen? Ich habe das gemacht. Ich kann mich lebhaft daran erinnern, im Alter, das werdet ihr noch merken, und ich habe so lang hin, ja, es vergeht schneller, als du glaubst, aber ich habe so lang hin, und das, ab 60 bist du im Alter. Du kannst agil und schnell wirken wie ich, noch und noch, aber du bist mit 60 im Alter. 62 zu sein heißt, 10 Frühlinge, 15 Frühlinge zu haben vielleicht und 15 Sommer sind nicht viel. 15 Sommer zu haben in einer gewissen körperlichen Agilität. Und dann beginnt der Tod. Der lang dauern kann oder kurz dauern kann oder kurz, das ist die Wahrheit. Ja,
ja.
Aber 15 Sommer ist nicht lange, das sind nicht viele. Ne? Da muss man einfach schon schauen, was man hat. Du also kannst jetzt sagen, die nächsten 15 Sommer, also bis dann 78 bin, ja, das ist schon sehr alt. Ja,
aber du rennst die ganze Zeit vom Tod und du bist quick lebendig.
Warum bin ich vom Tod? Weil ich tödlich seit 12 Jahren die erste tödliche Erkrankung, vor 11 Jahren die erste tödliche Erkrankung in meinem Leben aufschaut, der erste Krebs. Ja? Und wenn du mit Krebs einmal da war, wenn es dann wiederkommt, lebst du mit dem im Kopf. Ja? Dann ist der Abschied programmiert. Du denkst dir, überlebe das jetzt da oder überlebe das nicht. Dann überlebst du es, dann kommt der zweite, überlebe den zweiten, überlebe nicht. Der kam dann irgendwie wieder, ja, quasi. Also, war nicht so leicht zu bewältigen, der zweite. Ne? Ja, und dann denkst du dann, okay, ja, überlebe das oder überlebe das nicht. Ja? Und dann sterben Leute an Krebs, die du kennst und denkst dann, warum ich nicht? Das ist ein komischer Faktor. Du denkst viel mehr über diese Dinge nach. Und der Tod ist seit diesen 11 Jahren allgegenwärtig bei mir. Ja? Der hat mich verschont, wofür ich dankbar bin. Ja? Aber und der will über... Ich habe Therapie gehabt und es sieht gut aus. Ja? Aber wenn er, du weißt nicht, wie das ist. Der kommt wieder. Ne? Also, ja... Ich war gedacht beim ersten Mal, dass es nicht wiederkommt. Und prompt in die 5 Jahre, genau diese 5 Jahre, wo der zweite, wo man sagt, da kommt der zweite, genau dann kam er. Das war so. Und beim zweiten Mal, was das Tolle beim zweiten Mal war, dass du das Prozedere ja schon kennst. Und beim zweiten Mal, ja, denkst du, ich sterbe sicher nicht, ich bin beim ersten Mal gestorben, also ich habe beim zweiten jetzt auch nicht. Ne? Und so was auch, ne? Also bis jetzt. Ne? Aber es ist trotzdem ein Handeln von Überleben zu Überleben. Ne? Weil der Tod hat die Tür schon aufgemacht. Der war da. Tür aufgemacht, ist eingetreten in deinen Körper und er sitzt ja noch da. Ja, er wird vielleicht, die moderne Medizin, die mRNA-Medizin, die ja von den Deutschen, von vielen Deutschen gehasst wird, weil das ja mit der Covid-Impfung und so und dann, da schreiben so deutsche Rechtsextreme Totteln, ich lasse mich nicht gegen Krebs impfen, ja, dann verreck doch an Krebs, du Wichser, ja? Ja, verreck doch, du Kopf, ja? Ich lasse mich, ja, alles, was so Biotech kommt, die Scheiße, ja, dann verreckst du halt dämlicher Dummkopf, ja? Ich bin dafür, dass wir Menschen auch die Krebsimpfung aus der Solidaritätsversicherung verweigern. Also, sie waren dagegen, jetzt kriegst du das nicht. Sie haben dagegen gehetzt. Ja, ja, ich hab's. Die Metastase. Ist uns wurscht. Nur der Leid, sie wollen es nicht haben. Jetzt können sie konventionell schauen, wie es weiterkommt. Ja? Ja, meine Verachtung ist so hoch, dass wir den aus der Solidarversicherung ausschließen. Ja?
Gibt es das schon? Es gibt noch keine Impfung, oder?
Nein, aber BioNTech ist dran. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt auch eine mRNA-Therapie bekommen. Also eine Vorstufe dieser Impfung habe ich jetzt bekommen. Und ich half.
Echt?
Fucking half. Ja?
Geil.
Ja.
Voll nice.
Ja.
Ja, ich finde diese Biotech.
Ist, ja, und ich kann es beurteilen, es sieht aus, als sie geholfen, ja. Ja, und dann kommen Leute, mRNA, ist das, lass dich spinnen, sag ja, verreck doch du Komiker, ja. Verreck doch du, ja, schau mir an, ich sterbe, oh, tut mir leid, ich hab mRNA, nein, mRNA nicht, ich sterbe lieber, ja, gerne, stirb lieber, ja. Das ist der Wahnsinn, die Leute sind verrückt geworden, ja? Leute sind wahnsinnig geworden, ja? Jetzt hast du, Leute haben Meinungen, was du denkst, vor 20 Jahren hat es diese Irren nicht gegeben. Und es ist dann leider Gottes ist Social Media dann massiv verantwortlich, wo sie bestätigt werden in ihrem völligen Wahnsinn, ja?
Ja, die nicht nur bestätigt werden, sondern die auch einfach Sachen finden, die nicht stimmen, in die sie sich reinsteigern können.
Halt. Leider Gottes muss man über die Demokratie neu nachdenken, dass man sagt, aber einen gewissen Ding, das geht natürlich nicht, was faschistisch ist, aber sagen, wieso dürfen sie auf die Welt? Das sind Reptiloide! Die Erde ist flach! Nein, mit Wählen ist es leider vorbei. Und früher hieß das ja Besachwalten. Man müsste heute viel mehr Leute wieder besachwalten, ne? Entmündigen. Man sagt, du, sie dürfen nicht wählen, ja? Die haben Latoschen gehört und da ist ja nichts was, ja?
Die erkläre ich, wie es läuft.
Ja, aber es ist was so. Entschuldigung, sie hat Leute reden mehr hoch, ja? Der eine Winzer, der wieder angeht und sagt, anlächelt. Russland, Putin ist ein absoluter Reinheitsdemokrat. Alter, was wirfst du ein, dass man das glauben kann? Ne? Wir leben in einer Diktatur. Weißt du das nicht? Wir leben Putins Russland, ein Witz, ne? Putins Russland, das ist eine Demokratie. Wir leben in einer Diktatur. So, ja, darfst du dann sagen, dass wir in einer Diktatur leben? Ja, ich weiß auch nicht. Du weißt ja auf die Widersprüchlichkeiten hin und sie reagieren gar nicht drauf, obwohl sie es erfassen, dass sie Bullshit reden, aber das ist ja dann wurscht. Ja? Es ist völlig daneben, haben die zu wenig Liebe der Kindheit bekommen oder zu wenig Aufmerksamkeit in der Schule? Weiß nicht, was ist los
mit dem? Beides wahrscheinlich.
Das ist der Remi Luri und das ist eine interessante Sache, das ist der.
Also, die nächste Flasche genommen und gehoben und der Manfred ist gerade drüber übergegangen.
Das ist schön, das ist
Flasche
schön.
Zu
das ist schön. Was
ich hab's noch probiert.
Da kommst doch mal.
Was haben wir denn?
Wir haben von Remi Luri, du sagst mal alles, Salinas.
Ich muss einmal kurz einen Break, weil mein Hirn racht hat.
Ja, Entschuldigung,
fertig.
Du lässt mich ein, da musst du doch gefasst sein.
Das ist auch früher Sendeschluss. Ich hab mir gedacht, du wirst nach einer halben Stunde langsamer, aber es geht.
Ja, andersrum.
Und das ohne Druck.
Du wirst länger wie schneller.
Das ist interessant.
Nein, stopp jetzt. Hör auf, wir reden über den
Wein. Das Interessante ist, früher dachte alle Menschen, ich bin mehr so schnell, ich bin auf Drogen. Und auf Koks war ich viel langsamer. Dann bin ich ein ADHSler und Koks hat mich beruhigt. Der Gastetiker,
ADHSler. Bitte kommen wir an Dealer rufen.
Also, hast du mal eine Straße? Nein, kann ich nicht. Also, das ist von Lindes die Remi Luri. Ja? Das macht der Dingsbums. Ja, so
mein Hörgerät piepst, ich muss meine Batterie
setzen. Ich bin doch fertig.
Das war nicht fertig. Also, komm jetzt, mein.
Nein, wie heißt der? Das ist der...
Delmo Rodriguez.
Delmo Rodriguez, genau. Delmo Rodriguez heißt den Namen haben wir das Namensgedächtnis haben wir rausgekokst. Das kann ich nicht sagen. Das ist immer so, das ist die Wahrheit. Ja? Das war rausgekokst, da muss man öfter schauen. Ja? Aber Delmo Rodriguez hat eine eigene Definition zu diesen Weinen aus Rioja, ja? die Lindes-Serie. Und der wichtige Punkt ist, ja, ich weiß, wie der schmeckt. Das Terroir-Definition ist das Terroir der Familie. Das ist quasi die Trauben der Winzer, die er zukauft. Das ist der Trauben, die er zukauft. Ja, von den Winzern sind für ihn das Wesentliche des Terroirs. Ja? Die Lage auch, die Region auch, die Einzellagen, die jetzt da Ding, aber die Trauben der Winzer sind das Ding. Ich kann dem nicht ganz folgen, aber es ist zumindest eine ganz tolle Definition von Terroir. Und dieser Wein ist interessant. Jetzt möchte ich wissen, wie er schmeckt. Und da möchte ich den Preis wissen. Was er kostet.
Ja, riecht ganz geil.
Schmeckt er da? Natürlich. Ist kein großer Wein, ne? Aber.
Rioja, ne? Also es ist schon...
Rioja ist nicht gleich erkenntlich, ne?
Ja, ein bisschen schon.
Okay. Na gut, dann bist du ja auch der Experte.
Ich muss ich sagen, oder?
Schlucker. Also schöne Nase, ja? Er hat nicht den Schluck eines großen Weins, nicht das Maul voll. Das Maul voll ist es schon, aber nicht im Schluck ist es nicht das Maul voll. Ja, also gute Sache, finde ich super. Aber ich finde ihn in der Nase richtig gut. Ja?
Es macht Bock auf einen zweiten Schluck und du hast kein irgendwie offensichtliches, plumpes Holz, sondern du hast so feine, finde ich fast so ein bisschen, jetzt kannst du dich wieder darüber lustig machen, aber das ist so mehr so Zigarren, so Humidor, ein bisschen, was? Das hat so eine lässige Würze.
Das ist eine absolut präzise Sache. Die Humidor, das hat nicht schon darüber geschrieben, hätte mir einfallen sollen. Der Humidor, total.
Das ist eigentlich kleiner und das macht das Apfel, Ganze wieder softig.
Ein Apfelstück, das im Humidor liegt, ne?
So.
Das Apfelstück, das im Humidor liegt, das gab es früher. Im Humidor befeucht man ein Obststück, ich war mal Zigarrenraucher, ich kenne mich da aus. Apfelstück, Humidor, und dann riechst du einen Apfel.
Bitte, ich bin der Profund.
Profund. Das kostet 23 Euro, ne?
Ich hätte geschätzt Ende 20 so in die Richtung.
Ja, aber das ist okay, ne? Das ist schon gut. Ich meine, das ist, Entschuldigung, die Leute, das gehört, kaufen die Leute fürchterlichste Weine. Ja?
Aber wie kommst du auf das? Wieso nimmst du das mit?
Bitte? Weil ich gerade übergeschrieben habe. Ah, ich kann nur im Aktuellen denken. Ich habe keinen Weinkeller mehr. Das ist weg, ne?
Und was ist alles weg,
oder? Naja, ich bin ein Weinkeller in Österreich.
Wo ist die Rolex überhaupt, oder?
Du kennst die Geschichte, das ist eine private Geschichte, ne?
Ist jetzt ein Zeitpunkt, wo du sagst...
Nein, das, da kann man nicht reden,
weil
das war die Trennung.
Ach so,
nächste
Frage, okay,
ja, Frage. Du weißt das. Ich kann es, alle meine Begütertheiten blieben nach der Trennung.
Ist das, okay.
Nicht mehr bei mir, inklusive der Wohnung. Das ist alles weg, ne? Also, nach der Befreiung, ne? Also nichts mehr, ne? Die Rolex ist vorbei, kauft man keine mehr, ist man, Ding, hat eine Zeit.
Aber die Uhr ist auch voll, ne? Die finde ich fast geil.
Die ist auch gut, oder?
Ich finde die geiler als der Rolex.
Ja, ja, das ist eine giftgrüne Uhr mit
Oxygen.
Nee, das ist alles vorbei, das hat eine gewisse Zeit gehabt und dann, ja, das ist eine sehr schöne alte Air King.
Geil, ja, Air King.
Schöne schwarze Air King, ne? Also so gekauft, neu gekauft. Also
die ist ja mittlerweile eigentlich voll, kriegt man gar nicht mehr so einfach.
88 neu gekauft von meinem eigenen Geld, also quasi, tun wir dran.
Ist einer der schönsten sogar.
Genau, aber die ist voll oldschool eigentlich.
Ja, ich mag sie auch gerne. Ohne Datum, also normale ohne Datum und davor hatte ich eine Submarine ohne Datum, die mir für mein schmales Handgelenk zu groß ist. Und dann habe ich die Air King gekauft, die Submarine weggegeben und die Air King gekauft, weil Rolex, das ist so plötzlich, warum Rolex? Erstmal ist eine klassische, wahnsinnig schöne Uhr, ja, mit einem schönen Ding und alles, ganz eine schöne Klassik, ne? Und zweitens einmal kommst du zu der Zeit, wie in den 80er, Anfang 90er Jahren, kommst du in jeden Wein in der Club damit rein und jeden Ding, weil die Submariner, die Fetches.
In jeden Wasserclub?
Wein in der Club zum Beispiel, die fotografiert in Mailand, die Fiat, so. Die Radenkampagne fotografiert Fiat, ne? Am Abend dann geht man mit den Supermodels, mit denen fotografiert, da geht man in den Club, ne? Wir reden von 1990, ne? Fiat Uno fotografiert, da geht man in das Superrestaurant und kann, ne? Tolle Werbung, ne? Werbung nebenbei als Fotograf war immer ganz, ganz Tolles, ne?
Ja, voll.
Das soll ich nie ernst nehmen, ne?
Das ist aber, Money halt, aber.
Das war Money Make, Money. Und ein Team von 60 Leuten, das du dirigieren kannst, ne? Das war schon, es hat was gehabt, ne? Aber es ist immer nur ein Witz, ne? Also das darfst du nicht ganz ernst nehmen, ne?
Ja.
Ja, die Werber verwechseln sich immer mit Journalismus. Leisten auch viele Werber, ne? Aber wir waren die Journalisten, ne? Und ich war der journalistische Fotograf. Ich war einer der wenigen, der diese Grenze alle überschritten hat, ne? Ich war Werbung fotografiert, aber auch Journalismus. Ich bin von einer großen, tollen Werbegeschichte mitten in einer schwerwiegenden journalistischen Geschichte gefahren, wo es aufdecken, undercover arbeiten war. Mhm. Also, das ist so toll an dem Beruf, ne? Fotografierst Werbung, alles super, gut essen, fein essen, Einstein, Leihwagen, Mercedes, S-Klasse und dann rüber ins Undercover arbeiten, ne?
Ja.
Ein Dreck wohnen, ne? In billigen Pensionen und dann. Das ist das Tolle. Das ist das unwiederbringbar Tolle an diesem Beruf, ja? Und bin so froh und bin so glücklich, das gemacht zu haben, das gewählt zu haben. Das ist instinktiv, als Linker mir zu denken, mit meiner Kamera, mit der Arbeit meiner Kamera, muss ich in der Gesellschaft auch was ändern. Nämlich das hat mich zur Fotografie gebracht. Nicht die Mode, nicht die Supermodels. Zu denken, ich nehme die Kamera in die Hand, ich fotografiere Umstände und Tatsachen, veröffentliche diese in Magazinen und ändere die Welt.
Ja, aber das ist ja wie bei vielen Sachen. Man macht ja auch einfach manche Sachen auf der einen Seite, um die anderen Sachen auf der anderen Seite machen zu können, ohne...
Nee, das war bei mir nicht so falsch.
Naja, aber ohne die ganzen Werbesachen wäre es ja bestimmt nicht so easy gewesen.
Das passiert aber jetzt auch nicht mehr. Das war diese singuläre Zeit der 80er und 90er Jahre. Das war eine singuläre Zeit, ja. Und ich bin in diese Zeit reingefallen, wo es kein Standesdünkel gab und niemand gesagt hat, das kann man nicht machen.
Ja, aber für dich selber musst du es ja mit dir selber ausmachen.
Du kannst es ja heute, nicht machen. Wenn ich sage, ich möchte Werbung fotografieren und ich möchte dann das Reportagen, dann gibt es bei der Reportage halt kein Geld mehr. Deswegen macht es ja keiner mehr, ja. Deswegen ist der Journalismus so am Arsch, ja. Deswegen ist das Ding so, bei der Werbung gibt es auch kein Geld mehr, ja. Das macht jetzt die KI, ja. Das ist vorbei. Diese Zeit war singulär. Es war ein Moment der singulären Freiheit, des singulären Erwachens, des Geldverdieners, des Geilseins, des Sexyseins. Und trotzdem etwas zu tun, ich habe einen Innenminister Österreichs gestürzt, ja? Mit einem Foto, ja? Okay, das wollen wir aber noch machen.
Ja,
der Blecher, mit dem Foto von der Kanone, wo sie gesagt haben, die wird nicht zusammengebaut in Österreich. Die Lüge der Regierung habe ich entlarvt mit einem Foto, 86.
Wirklich?
Mit einem Foto. Und der Blecher musste 2 Jahre später gehen, im Prozess. Und mein Foto war Teil... Der Beweis, dass die Regierung gelogen hat, der Beweis. Ich habe die Regierung der Lüge überführt, die österreichische Regierung, ja? Mit meinem Foto. Hat er nicht mehr beachtet, weil der Artikel war wichtiger, das Foto.
Aber da gibt es ja mehrere Möglichkeiten.
Das Foto hat nicht irgendwer gemacht, ja, damals noch, ne?
Ja.
Aber es war in Wien, da war es groß. Und da hat die Corona-Zeitung, diese Dreckstageszeitung gemacht, da war ich nicht mehr wichtig, ne? Wichtig, dass man irgendwo schreibt, ne? Dass ich derjenige, heute würde ich sagen, der Fotograf hat es aufgedeckt. Das ist der Unterschied zu damals, dass sie heute sagen würden, das war der Fotograf, der hat das mit dem Foto aufgedeckt. Ja? Damals war der Fotograf, der Corona-Zeit bei der Tagespresse war der Fotograf der letzte Dreck, ja? Ja? Und ich war beim Magazin. Ja?
Nee, ich meine nur so, du kannst ja, sorry, ich weiß nicht, worüber ich gerade geredet habe. Diese Sachen halt, dass man sagt, okay, man schreibt jetzt auf oder man macht jetzt auch ein Werbeshooting, um danach halt zu sagen, ich habe genug Kohle, um einen Monat unbezahlt was zu machen, wo ich dafür brenne.
Das gab's nie. Ich habe nie unbezahlt gearbeitet. Ich habe nie gesagt, ich möchte, mich interessiert mir die Fotografie so. Ich habe nie unbezahlt fotografiert. Nie. Das ganze Leben lang immer bezahlen lassen. Wie eine Hure.
Ich hab alles, ja, aber es gibt ja bezahlen und bezahlen. Ich meine,
Ich habe immer bezahlt. Ich habe die Kamera nicht in die Hand genommen. Nie. Also ganz, wie ganz jung war, ohne ein Geld dafür zu verlangen. Und das war ein wichtiger Punkt. Also, wir können verdienen so wieder quasi. Ne? Also, machst du das nebenbei? Nein. Na, irgendwas was zahlen, Alter, damit das was wert ist. Ja? Ja. Ja, und der hat irgendwas gezahlt, so, ging auch. Ja? Also, das waren so natürlich halt ist das Geld auch nicht mehr da, aber damals lag es auf der Straße und ich bin geschichtlich irrsinnig dankbar, das gehabt zu haben. Weil es auch meine persönliche Emanzipation und ich komme ja aus einfachen Verhältnissen relativ, ne? Nicht bildungsfern, aber einfach. Aus dem
zweiten Wiener Gemeindebezirk.
Zweiter Gemeindebezirk war Sozialbau, ja, also Sozialwohnung, zweiter Wiener Gemeindebezirk, bei der Großmutter aufgewachsen.
Taborstraße.
Vorgartenstraße.
Welche Straße?
Vorgartenstraße, nicht Tabor.
Tabor,
aber nicht
Tabor. Das ist dein Ernst, ich wohne in der Taborstraße.
Wirklich, in der Taborstraße?
Aber wo? Ich wohne in Wien auch, in der Taborstraße.
Ja, die ist große Taborstraße.
Ich wohne in Taborstraße.
Taborstraße, T-A-B-O-R, hier in Berlin. Du weißt, woher das kommt, der Tabor?
Doch, von der Kirche, die daneben steht, die heißt nämlich Taborkirche.
Ah, ich weiß nicht, aus Berlin, weiß nicht, wie das kommt. Aus Wien kommt es, aus der Stadt Tabor, aus der tschechischen Stadt Tabor. Dort führt ja die Straße Wien. Also das ist die Taborstraße. Es muss googeln, was Tabor bedeutet.
Im Wrangelkiez auch bekannt als Taborstraße.
Okay. Was will du so Künstler damit sagen?
Man weiß es nicht.
Ja, das ist ja, da sind wir jetzt wieder. Nicht. Hey, das kennt ihr nicht? Das kennt ihr nicht?
Nein, das kennt ihr
nicht. Ja, das ist Tavo, kennt ihr.
Okay. Es war jetzt einfach nur...
Ist okay.
Ist okay. Er kapselt sich wieder ab in seine Welt. Okay, ja, ja. Ist okay. Redet ihr nur, ihr Klugscheißer, redet nur über Wein und Politik und die ganze Zeit. Ich kapsel mit, ach, über eine kreative Musikwelt.
Ich wollte
Musikwelt
gucken, woher die Kirche kommt.
Ja, wir wissen jetzt da. So.
So, genau, so, richtig. Pass auf. Jetzt frage ich. Klimek. Alter, die richtig kleinen Geschichten haben wir jetzt eigentlich gar nicht erzählt, aber du sagst du letztes Jahr.
Welche kleinen Geschichten? Was?
Ja, alles nicht von dir so. Ist aber auch wurscht, du hast nicht viel erzählt. Die Geschichte ist nur, was kommt, was viel wichtiger ist.
Der Tod, aber der kommt
nachher. Hör auf einmal bitte, Alter, seit zwei Jahren erzählst du mir immer von dem Tod.
Ja, aber man kann, stopp.
Hör mal auf,
stopp, der Tod ist jetzt nichts Schlimmes. Ja,
irgendwann kommt er sicher, aber scheiße.
Ja, bei euch, 30 Jahre später, als bei mir.
Nein, ich meine bei dir, Alter.
Ich bin nicht so sicher.
Das habe ich auch gesagt, ich bin ein Alter. Was bei mir kommt, ich plane quasi sozusagen, also was kommt? Was sind Lebenspläne? Okay. Es gibt ich arbeite an meinem dritten Film. Also der erste Film war ja die Doku Out of Control, wo ich das Drehbuch geschrieben habe und das Konzept geschrieben habe, die dann der Regisseur Robert Dornhelm, über den ich genauso der nie wieder sich in meinem Leben. Robert Dornhelm mir das geklaut hat, ne? Den Film ja quasi war ein Aschel. Sondergleichen, ja? Das kann man auch so schön lassen. Ja? Der Nichtskönner, der schlechteste Regisseur der Welt, ne? der das weggenommen hat, ja? Bei ein geniales Konzept. Und dann hat er gedreht, Sachen reingedreht, ich habe eine Kamera gemacht mit extrem guten Kameramännern, mit Andreas Hutter, extrem guter Kameramann, und dann dreht der Sachen nach mit einer Kamera, der nicht darauf achtet, was das Konzept ist. Also so schlecht kann man gar nicht sein als Regisseur, dass man, aber er ist so schlecht, ja? Egal, das kann wieder so stehen bleiben, so wie gelogen, ja? Das war mein schönster Tag. Und das nächste ist, und da haben wir diese mit Walter Gröbchen die Doku gemacht über den Wolfgang Amboss, die war ja ziemlich erfolgreich im ORF3.
Die habe ich leider nicht gesehen.
Ja, leider, Gott, es sieht ja auch der ORF, das nicht in der Mediathek. Das ist ein Spartensender, ORF3 ist ein Nebensender, so wie ARD Alpha oder wie ZDF1. Und die Quote war um die 6% oder 5 irgendwas, ja? Was um 21.45 Uhr irrsinnig viel ist, ja? Ja. Und wie immer war es so in Österreich, typisch Österreich, weil es Deutschland nicht dafür, dass er selber sagt, ihr seid so toll, Jungs, ihr macht so eine tolle Sache, das ist Österreich. Österreich in wenigen Sätzen beschrieben, ja. Ihr seid so toll, Jungs, der Sender, öffentlich-rechtliches Fernsehen, sagt, ihr seid so toll, ihr macht so eine nächste Quote, aber ihr kriegt weniger Geld. Ihr seid erfolgreich, aber ihr kriegt weniger Geld. Das ist Österreich. Das würde hier nie jemand sagen. Und deswegen kann man in Österreich gar nicht arbeiten, ja. Völlig unsinnig. Es ist sinnlos, sich mit Österreich zu beschäftigen, weil Österreich kann nichts. Das Land kann kreativ nichts. Im Fernsehbereich.
Ja, Film schon.
Film, ja, Film, ja, Film schon. Ja, ja, natürlich, Veronika Franz und so. Natürlich gibt es ganz, ganz grandios im Film. Ja? Das hat man bei den Einzelnen gesehen. Was die Veronika macht, ist ganz, ganz grandios. Und andere auch, ja. Film, ja, keine Frage. Ja, ich mache jetzt ein Kinodoku. Ich kann das Thema noch nicht so sagen, ja, quasi. Oder arbeite jetzt gerade dran. Beginnen das auch. Kann ja dann auch, wenn wir andere weitermachen, bei Filmen ist es nicht so, heißt das nicht automatisch so, dass du das beginnst und weitermachst, ne? Da kommt dann, gibt's dann Einwände, sagt man, du gehst jetzt da 15.000 Euro, schlechte, ich habe gelernt, besser nehmen und so mit einer Ausreise anfangen. Film ist anders als Journalismus, ja? Da wird Film mich auch nie so, wird Film mich aber nie so, ich bin auch alt, ich bin zu alt dafür, das jetzt nochmal so anzufangen, das geht nicht mehr aus, aber Film wird nie so greifen können, weil man sagt, ich wurde ausgezahlt bei diesem Projekt, bei dem Dornhelm, ne? Also ich habe nichts verloren, ne? Aber ja, trotzdem blutest du, wenn das Herzensprojekt weg ist, klar, ne? Der erste überhaupt, ne? Und das ist nur Journalismus, Fotografie ist nicht der Fall. Fotografie, was geht weiter? Ich mache neue Aufträge, ich habe die Fotografie jetzt schon, ja, Monate nichts gemacht, jetzt fahre ich nach Wien und fotografiere. Und zwar analog mit der Hasselblatt und mit Schwarz-Weiß-Filmen. Auf den können die Leute das haben wollen. Die Leute wollen Prints haben. Prints heißt nicht ausgedruckt, sondern Prints heißt geprintet. Ja? Das kommt wieder. Ich erkenne, und das wollte ich auch gar nicht, ich erkenne, dass in der Fotografie, zwar nicht mein Weg, aber ich erkenne, dass die analoge Fotografie so kommt. Und ich kann das. Ich kann in der Dunkelkammer stehen und einen Print machen. Ja? Und das finde ich auf einmal wieder geil und interessant. Ich denke mal, hey, du kannst das, das ist deins, du kannst das, mach das doch bitte wieder. Ja?
Geprintet heißt in der Dunkelkammer hergestellt, oder?
Genau, also ein Handwerk. Ne?
Das ist der, daher kommt Printen eigentlich.
Ja, ja, also zumindest mit der Fotografie heißt das so.
Ja, ne? Okay,
interessant. Ja, was Leute heute an Wänden bewundern, ist ja, und das ist ein wesentlicher Unterschied, ist ja gedruckter, gerade gedruckte Sachen und nicht gewellter, leicht abgefuckter Print.
Ach so, ja, ja.
Und bei allen, meine Ausstellungen in Wien waren nur abgefuckte, war kein einziger Druck, alles abgefuckte echte Prints. Ne?
Aber ab einer gewissen Größe muss man es ja irgendwie anders machen, ja, oder?
Da war ich geprintet schon auf Meter mal Meter. Ne?
Echt?
Ja, ja, da muss man dann das größere Umkippen auf die Wand anlegen. Ne? So.
Ja, das kann man aber. Ne? Weil du brauchst ja dafür eigentlich diese Becken.
Ja, da belichtest du mal die Grundbelichtung. Also wir haben ja vergrößert, eine richtig große Vergrößerung gemacht zur Ausstellung. Ich glaube, 2 Meter mal 2 Meter Quadrat, ne? Und da haben wir einen eigenen Raum umgebaut, dann haben wir so eine Wand gerichtet, dann haben wir den eingespannt, klack, das Negativ, haben zum Lichten begonnen und sind dann mal was essen gegangen. Ende 16, weiter, dazugekommen, dann begonnen abzuwedeln. Heißt, abwedeln heißt dann quasi, ich mache diese Kontur etwas stärker, was beim normalen Vergrößern, dann dauert ab, beim normalen Vergrößern, das Abwedeln, Kontur etwas stärker machen, ne? Das dauert beim normalen Vergrößern, dauert das dann noch 2,5 Sekunden oder 3, das hat dort gedauert, eine halbe Stunde, bis der Ohrberg geschlafen ist. Aber es war super. Ja? Also es geht
bist,
so.
Wie bist du beim Fotografieren rund um die Welt gekommen, wenn du den kein Flugzeug
kriegst? Ich bin ja auch nicht unter der Welt. Alles, was mit Zug erreichbar ist, habe ich gemacht. Ja? Und in Amerika war mit Schiff.
Echt?
Ja, mit der Queen Elisabeth.
Mit der Queen Elisabeth?
Ja, 3,5, 4 Tage. Ne? Oh. Das ist schon was Tolles, ne? Das würde jeder sagen. Ne?
Du, 4 Tage nur?
Ja. Ja, krass, ich dachte, also Queen Mary jetzt dort angelegen, glaube ich. Es war ein Linienschiff, also Linienschiff heißt Linienschiff, ne? Das ist wie ein Flugticket, ne? Das ist ein Linienschiff. Ja, friest, saufst, schaust aufs Meer, hat aber was. Und dann kommst du an, schon sehr früh kommst du an der amerikanischen Küste. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist ein bewegender Moment, also das erste Mal, du kommst an der amerikanischen Küste an, in der kanadischen Gegend Halifax, ja? Kommst dann an und dann siehst du die Lichter. And it's America. Es ist schwer zu erklären. Ja? Es ist ein Licht an der Küste, but it's America. Und das ist wie die, wenn du da ankommst mit dem Schiff und das erste Mal dort bist, ja, ist es dann, hat das einfach das, was die Einwanderer auch hatten oder auch die späteren Schiffsreisen hatten. Du fährst dann mal etliche Stunden lang an dieser Küste entlang. Das ist Kennebunkerport, das ist Boston, du siehst das alles, ja, mit Ferngas, aber du fährst ziemlich dicht, also nicht so weit weg, du siehst das alles. Ja. Und dann kommst du an, Coney Island, Ellis Island, Liberty, Staten Island Ferry, die hupt. Ja. Du bist schon abgefeiert wie im Schiff, du hast keine Zollkontrollen mehr, du bist schon fertig, das Schiff, im Schiff ist die Kontrolle, die in die Immigration. Ja. Und dann legst du an, im Meatpacker, geht runter, und du steigst einfach aus. Es lagen viele aus. Ja. Es gibt nicht nur ein einziges, kommen mehrere, also du stehst nicht mit Drängen, sondern du kannst relativ zügig raus. Und die Taxis warten, und da ist New York. Und das war
schon geil. Ein
absolut großer Moment. Ja. Liberty, Ellis, Brücke, die Hudson Bay, Ding und dann, und die Metropole kommt ja näher auch mit dem Lärm, ne? Quasi, Das ist ruhig, auf Coney Island, dann wird es immer lauter. Das ist ein leichter Hintergrundgeräusch.
Aber du hast vier Tage
gebraucht. Und das ist Shutter.
Ich dachte, das dauert viel länger, ehrlich gesagt. Vier Tage ist ja echt.
Nein, das ist ein Niederschiff, das war doch nicht verzügig.
Naja, eigentlich fährt man für vier, fünf Tage nach New York. Ne? Also man fliegt,
ja,
man fliegt einen Tag hin.
Ja, das Schiff hat 50 km/h, ne?
Ja,
kommt ja, schon. Du
warst noch nie in einem Flugzeug. Du hast
doch, ich bin schon. Ich habe Angst im Flugzeug, aber ich kann fliegen. Also ich kann einsteigen. Weißt du, wie es geht? Nein, nein, war schon Flugzeug. Ich habe Angst im Flugzeug. Ich weiß nur, dass die Angst kommt, dass die Angst wirklich dabei ist. So, Jungs, ich leite zur letzten Runde ein. Ja?
Nein, das mache ich
nicht. Weil wir den kürzesten Podcast aller Zeiten machen, weil es langweilt mich dann sehr schnell. Ja? Und wir haben viel erzählt, erst drüber dann. Essentielle Fragen nicht in Länge ziehen, essentielle Fragen stellen. Es kann einfach ein kürzer Podcast sein. Kann ich mal kurz was
erzählen? Okay, passt. Was ist die Geschichte, die du am meisten bereust?
Das sind private Geschichten, bei einer Trennung einer Frau, das und das nicht gesagt zu haben, oder später das und das nicht gesagt zu haben. Ja? Bei meiner Tante, wie sie gestorben ist, bei meiner Tante, weil diese Kinder so scheiße war, die Tante, die auf mich gewartet hat vor ihrem Tod, auf der Tür, das bricht mir auch heute noch alles, was ich denken kann, was ich gemacht werde, dass ich gewartet habe, bevor sie stirbt, dass ich mich noch einmal so sehen, und ich habe das verweigert. Ja? In meiner Dummheit, weil ich 18 war oder so. Ja? Oder, nein, da war ich über 20 schon. Ja? Das ist die viel wichtige Momente, dass die Frau auf mich gewartet hat. Ich habe nicht erkannt, dass das wichtig ist für sie, dass das Gehen wichtig ist. Das bricht mir heute noch wirklich das Herz, ja. Das ist mein, also, ich denke, wie kann man so sein, ja? Ja, wieso kannst du nicht so, wieso warst du nicht damals so weit? Du warst doch in Findinger so weit, deppert da, wieso warst du, also ein Herz so verschlossen, wegen dieser scheiß Kindheit, ja, aber das ist nicht alles ihr Problem gewesen. Und die Erkenntnis hast du auch schon damals gehabt, ja. Aber das ist nicht gemacht, ja. Oder bei Beziehungsenden, ja, da gab es Missverständnisse, mit einer ganz tollen Frage gab es mehrere Missverständnisse. Wir sind auf Speaking Terms heute, so als Ding. Aber trotzdem ist das, was damals gesagt wurde und so, war nicht okay. Und jetzt war nichts Ding, es war einfach diese Missverständnisse. Da gab es ein Missverständnis, für die Welt nicht wesentlich, aber sie konnte, obwohl intelligent genug war, konnte sie nicht ausformulieren, diese Sache. Und ich habe nicht anständig sie gelesen. Beruflich ist mir das ist viel wichtiger als Dinge, wo ich sagen muss, und es waren wenige Dinge, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, so wenig war es auch nicht, aber es waren verglichen, was andere Menschen, nein, in den großen schweren Versäumnissen, die Menschen haben in ihrem Leben, ne, dann würde ich sagen, habe ich so 8 bis 10. Ja, und das ist relativ wenig dafür, weil ich mich immer selber kontrolliere. Umso schwerer werfe ich mir vor, dass sie passiert sind, weil was ich immer sein wollte, schon sehr früh, war ein lauterer Mensch, ein anständiger Mensch, ja, der keine Verwundungen hinterlässt, obwohl er schwer zu ertragen ist, obwohl er Ding ist und so. Ein guter Mensch ist falsch gesagt, weil gut ist vieles, er wird anständig sein. Keine Wunden hinterlassen, keine Leichen hinterlassen. Ja? Und das hat mir bis auf eine einzige Beziehung, die aus vielen verschiedenen Gründen so gescheitert ist, wie sie ist, bei der ich mir nicht zwingend eine Schuld gebe, dass sie so gescheitert ist, wie sie gescheitert ist. Dass sie so gescheitert ist, wie sie gescheitert ist. Das ist ja wurscht jetzt so. Aber mit allen anderen Frauen, also bis auf die eine, sind auf Speaking Terms. Und zwar auf guten Speaking Terms. Also du wirst niemand, es gibt keine Verlassenschaft. Und ob die anderen auch hasst, weiß ich nicht, aber es gibt keine Verlassenschaft mit Hass. Ne? Nein, das ist nicht an. Das ist immer wichtig. Und auch bei anderen Dingen und so drum und dran. Ne? Trotzdem gab es dann eben, das ziehe ich an auch, Menschen, die sie an meiner Kreativität stärken wollen, wo sie keine besitzen, ja. Und dann, wenn ich mich daraus emanzipiere, aggressiv werden. Wir hatten den Fall schon erzählt, ne? Da gibt es auch andere auch. Ja. Ich bin zu viel für viele Menschen, ne? Viel zu viel, ja? weil ich so fordernd, weil ich genau weiß, dass es richtig ist. Und es war auch bis jetzt immer richtig. Ich bin selten geirrt bei den Einschätzungen bei Projekten. Ja. Selten, ja. Also nie ganz, ein bisschen in der Ding. Ne? Und wenn du mal weißt, warum das alles richtig ist, dann wirst du Zeit dann immer vertun mit irgendwelchen Diskussionen, um was das eh weißt, diese Diskussion ist sinnlos. Ja? Ja. Gutes Schlusswort?
Beantwortet. Für mich beantwortet.
Sollen wir am Ende?
Nein, du musst noch Fragen stellen.
Jetzt ändert sich die Länge.
Du musst noch Fragen stellen, Alter.
Ich hab die Frage.
Hättest du einen gescheiten Wein mitgenommen, dann hätten wir jetzt echt länger.
Die Frage habe ich ja schon gestellt. Ja, die habe ich schon vorgestellt vorhin. Und die habe die Frage gestellt mit dem Danger Dan. Aber dann sind die Frage jetzt noch so. Nein, also, stopp. Inwiefern ist deine Arbeit jetzt in einem Fach, was ja an und für sich immer politisch konnotiert war. Popmusik ja gerne war nicht so politisch konnotiert wie das, was du machst. Ja? Ja, kann ja auch anders sein. Wie die Frage, die ich dir stelle, die ist eine andere Frage, die ich stelle, Deutschland im nächsten Jahr, was hat sich, wenn sie verändert haben?
Meinst du jetzt Popmusik?
Ja, aber ein wacher politischer Künstler, der auch in der Politik, auch in der, nicht das Stehlen aus der Sache, ja? Ein wacher Künstler ist immer auch ein politischer Künstler. Was wird sie im nächsten Jahr verändert haben?
Ich bin nicht politisch und bin null. Ich bin der unpolitischste Künstler ever. Ich habe überhaupt keine politische. Nö. Aus, ja doch, vielleicht schon ein bisschen aus.
Aus Unbewusstheit?
Einfach
die AfD gewinnt die Wahl, mir wurscht, ich bleib da.
Das heißt ja nicht, dass ich mich privat nicht dafür interessiere, aber...
Ach, künstlerisch natürlich trennt.
Was wollt ihr denn heute alle von mir, Mann?
Ich hab ihm gerade ausgelacht, Entschuldigung.
Ah, da, das interessiert sich jetzt quasi.
Ich glaube einfach, dass ich Leute nicht bevormunden will in irgendeiner Hinsicht, weil ich mich als politischer Mensch nicht so gut damit auskenne, dass ich Leuten da irgendwas vorschreiben oder vordichten will. Deshalb lasse ich es in dem politischen Kontext lieber sein, weil ich auch viele Leute... Es gab
in anderen Zeiten, ne? Street Fighting Man, Rolling Stones, Sympathy for the Rolling Stones, ne? Revolution von den Beatles, ne? Alles auch Hits, die auch leger über das politische hinweggewandert sind und große Texte waren. Ne?
Ja, ich meine, das ist
und immer die Frage. Und die Kunstfreiheit von Deja Dan zum Beispiel.
Das ist krass, das ist ein richtig, richtig Klassiker schon, der Song.
Ja, aber der ist super.
Aber der hat auch einen ganz anderen Hintergrund. Wenn ich so einen Song machen würde, würde mir das überhaupt niemand abnehmen. Glaubst du? Was ich auch absolut verstehe, weil es einfach keine Hand und Fuß hat, dass ich auf einmal versuche.
Ich habe das auch schon von dir, das glaube ich nicht. Ne? Ich habe ja vorbereitet zum Gespräch, ich habe ein bisschen was angesehen von dir. Ne? So
ja, das ist nicht sehr politisch, würde ich behaupten.
Alles ist politisch, du bist kein ideologischer Linker, du bist in der Sache nicht geerdet genug, aber alles ist politisch. Dein Auftritt ist politisch, deine Uhr ist politisch, alles ist politisch.
Ja, voll. Aber ich finde so halt, ob man das aktiv betreibt oder halt so in seinem Dasein ist halt.
Aber es wird die Zeit nicht mehr geben, wo du sagen kannst, ich ziehe mich in den Hinterhof zurück und schaue mir irgendwelche Sachen an und schaue mir die Russen an. Also es wird eine Partei, vielleicht eine Macht kommen, die dich unmöglich macht. Was machst du dann? Die Partei, die an die Macht kommen wird, die Faschisten an die Macht kommen, sind Leute wie du nicht gleich. Aber bald mal irgendwann einmal nicht gleich. Nicht von heute auf morgen. Aber bald mal irgendwann einmal, wenn wir sagen, pass dich doch an, schreib doch ein Lied für unsere Bewegung.
Ja, aber mehr als wollen kannst du nicht, ne?
Zieh doch mal
der. Nein, 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 das kommt doch anders. Wenn die Leute dann regieren, dann kommen Sachen, kommen Begehrlichkeiten. Ja?
Dann zieh doch mal der, da ist nicht Steuer besser und der Wein ist auch gut.
Bist du?
Schon du bist der letzte österreichische Kaiser.
Was? Ja, das machen auch alle YouTuber Deutschland aus diesem Grund, genau. Aber.
Habe ich alles gekillt jetzt hier? Zeit. Offensichtlich, Prost.
Nein,
warum nicht? Psycho-Killer, hast du gesehen.
Das locken wir ein, das haben wir noch nicht.
Was?
Das locken wir ein.
Perfekt.
Von du hast auch die Aufgabe, ein Musikstück
ja, mitzubringen. Ja, das ist Edgar von Modeselektor.
Echt?
Ja, das ist das Lied, das ich, wichtiger Punkt, bei diesem MDMA-Überdosis gehört habe die ganze Zeit.
Oh, fuck.
Edgar vom Modeselektor war...
Oder was du dir vielleicht einbildest, gehört zu haben.
Oder einbildest du
das? Gibt es Song überhaupt?
Diese unfassbare Kälte, diese schöne Kälte von Edgar vom Modeselektor, ja, wärmt mein Herz heute, und zwar in einer Art und Weise, wie kein anderes Lied es je wärmt, und so mit Wärmt heißt es mit einer kalten Wärme. Ich kann es schwer beschreiben. Ich höre diese ersten Takte von Edgar beim Modeselektor und bin in einer parallelen Welt, die dieses Lied veröffentlicht hat. Und da kann das Lied, und muss ich sagen, es ist eine unbetörende, kalte Schönheit, dieses Lied. Eine unfassbare, große Welt an Dingen. Es gibt wenig Songs, die diese radikale Qualität von Kälte, Schönheit, von Brutalität haben in im Ausdruck. Und deswegen ist das Lied eine absolute Meisterleistung.
Gibt es eine?
Klar.
Schon klar?
Edgar, Modeselektor.
Ja, Modeselektor ist krass auf jeden Fall.
Affe am Cover, Edgar, Modeselektor. Jetzt rein, Affe. Du spielst jetzt? Spielst du jetzt? Hören wir es jetzt?
Wir hören es gerne.
Edgar, Modeselektor. Edgar, E-D-G-A-R, Modeselektor, 2009. Hans-Dieter, das muss doch so finden sein.
Jetzt warten wir drauf, wir spielen es jetzt nicht.
Da müssen wir gehen mal
zahlen. Du bist ja wie im Radio früher.
Du
bist vom Murlitzahn oder
so. Aber jetzt ist es doch ideal, das nicht zu spielen. So wär's doch jetzt.
Ja, eigentlich
Schlussmusik.
Ja.
Ich halte es auf. Das war's. Dankeschön, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es ein kurzer
Podcast
und ein Ding. Und jetzt kannst du Edgar nachher, nachdem kann Edgar, aber das war redaktionell das Klügste, jetzt Edgar zu spielen.
Dass der Klima
Dankeschön, dass ihr waren. Dankeschön. Es war bezaubernd. Dankeschön. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Vielleicht im nächsten Jahr. Dankeschön. Es war bezaubernd. Danke, Udo Jürgens. Danke, Anneliese Rothenberger. Danke, Peter Maffay. Danke, dass ihr alle hier wart. Ja, mit meiner wunderbaren Sendung.
Ich glaube, schön.
Und tschüss, Kinder.